Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von It's All About the Song. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, das ist der großartige Gerd Bracht aus Münster. Hallo Gerd.
Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen und erstmal erzählen, warum Gerd ein besonderer Gast ist und dann vielleicht auch einen kleinen Überblick darüber geben, was wir heute besprechen. Also Gerd ist deshalb ein besonderer Gast, weil wir nicht nur gleich über Musik sprechen, sondern weil er auch meine Musik aufgenommen hat. Gerd ist derjenige, der für meine Songs, für mein Album im Studio den Mix und das Mastering gemacht hat. Aufgenommen war gerade falsch, aber Mix und Mastering hat Gerd gemacht. Und der hat natürlich noch ein bisschen anderen Einblick als andere Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Und eigentlich könnten wir diese Folge heute nicht It's All About the Song nennen, sondern It's All About the Album, weil wir sprechen heute über Alben. Bevor wir damit starten, möchte ich natürlich allen, die Gerd nicht kennen, einmal vorstellen, was Gerd so macht. Also, dass er im Studio arbeitet, habe ich schon erzählt. Gleichzeitig ist er Teil der Band Die Zwillinge und die Blechgang, beziehungsweise auch die Zwillinge Jazz Universität. Und wie der Name schon vermuten lässt, Zwillinge, Gerd hat auch noch einen Bruder, das ist Richie Bracht, mit dem spreche ich auch demnächst noch. Und ja, bevor ich jetzt weiter aushole, Gerd, erzähl du doch mal ein bisschen, was du so tust.
Ja, ich tue das, was das Schicksal mir so aufgedrückt hat. Ich wollte ursprünglich, hatte ich geplant, Lehrer zu werden. Gar nichts mit Musik, sondern nur Sport und Französisch. Und dann fiel meine Examenszeit in die Zeit, wo kein Lehrer mehr eingestellt wurde. Es gab keine Jobs, ganz einfach. Habe aber schon immer, seit ich 16 oder 15 bin, in Bands gespielt, Schülerbands im Sauerland damals. Und später dann mit Kommilitonen, mit Studenten hier in Münster. Da gab es die Band Little Big Band, hieß sie damals. Damals jazzmäßig angehaucht mit Gebläse dabei, also Tenorsaxophon, Altsaxophon, Trompete. Und ja, und dann irgendwann, als dann klar war, dass ich keinen Lehramtsjob bekommen würde, also kein Lehrer werden könnte, da habe ich das umgestellt auf beruflich. Bin dann so, was man so professionell nennt. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem, professionell, das ist ja noch kein Qualitätsmerkmal. Aber ich habe halt eben davon versucht zu leben. Und habe dann ein kleines Studio aufgemacht, das war damals noch in den 80er Jahren. Da hatten wir unsere Band gegründet und wenn das damals so war, dass man irgendwo sich bewerben wollte, muss man immer ein Demo haben, hat man heute ja auch, braucht man heute auch. Und da waren Studios, kosteten richtig viel Geld damals. Und da haben wir gesagt, warum kaufen wir uns nicht einfach ein Tonband? Eine PA haben wir haben ein Mischpult, wir haben Mikrofone, eigentlich alles, was man so braucht für ein Studio. Und dann haben wir uns für viel Geld eine 16-Spur-Maschine gekauft und haben damit die ersten Schritte im Studio gemacht. Sind die ersten Schritte im Studio gegangen.
Das heißt, das war jetzt richtig studiotechnisch Learning by Doing?
Ja, das war damals war es ja recht einfach. Also ich finde, dass das damals recht einfach war. Man hatte sein Tonband, da gab es 16 Spuren, die waren begrenzt, das war schon mal einfach. Man hätte gerne mehr gehabt, aber dadurch, dass man wusste immer, wo es längs ging, alle wussten, wir haben nur 16 Spuren. Wir haben einen Raum gehabt, der gut geklungen hat, also keinen riesig großen Saal, sondern nur einen relativ kleinen Raum, mit Teppichen anwenden, das hat gut geklungen, das hat gut funktioniert. Ich kam mit den Musikern meistens gut klar, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Die Musiker sind ja manchmal komische Typen, ich ja auch.
Ja, glaube ich ja eigentlich nicht.
Ja, und das hat sich dann so dann mundpropagandamäßig rumgesprochen in Münster und Umgebung. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich war damals noch im Referendardienst gewesen, für den Lehrerberuf und in Ibbenbüren, habe dann einen Holländer kennengelernt, der dann bei Pinkpop, das war damals eine Jugendgrundschule oder beziehungsweise ein Verein, Musikerverein, die haben gegründet aufgrund einer Probenrauminitiative und der hat uns in die Scheune in Ibbenbüren geladen für ein Konzert. Den habe ich da kennengelernt und ist ein sehr guter Freund von mir geworden und der hat es dann geschafft, in Münster beim Arbeitsamt Münster für mich eine ABM zu installieren. Mhm. Bei mir im Studio. Arbeitgeber war Pinkpop in Ibbenbüren, finanziert zu 80% die Stelle vom Arbeitsamt Münster, eine ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das hat super funktioniert. Ich hatte dann in den drei Jahren den Job. Ich musste ja die 20%, die fehlten in der Finanzierung, aufbringen, dass wenn Bands ins Studio wollten, die zahlten 100 Mark für den ganzen Tag. Und da musste ich, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, 100 Tage im Jahr ableisten. dafür. Und dadurch, dass das dann so sensationell günstig war, ich hatte inzwischen dann auch aufgerüstet und richtig bessere Räumlichkeiten, größeres Pult und wurde ich im nördlichen Münsterland und dann später natürlich auch in Münster selber bekannt und inzwischen, ja, kennen mich viele.
Kannst du so ungefähr schätzen, wie viele Bands du im Laufe der ganzen Jahre schon in deinem Studio aufgenommen hast? Ist schwierig, ne?
Also wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich mal durchgeguckt durch mein Archiv. Ich habe ja viele CDs, waren das ja dann in erster Linie, ein paar Vinyl habe ich auch aufgenommen. Ich schätze mal 200 Bands bestimmt. Mhm. Wobei dann die 200 Bands dann nicht unbedingt, wenn jetzt jede Band 5 Musiker hätte, 5 mal 200 Musikanten werden, da überschneidet sich ja viel. Der eine spielt jetzt in der Band, spielte früher aber da, jetzt sind die zwei ausgestiegen, haben da was Neues gemacht. Solche Sachen kriege ich natürlich auch mit. Das macht, macht den Job sehr interessant.
Das heißt, Leute, die hier reingekommen sind und bei dir dann schon mal aufgenommen haben oder Mix und Master gemacht haben, kommen dann irgendwann wieder und machen was anderes.
Ja, davon lebe ich eigentlich, dass viele Leute wiederkommen. Ich mache also keine Werbung. Das funktioniert so. Hm. Ich habe irgendwann mal, das ist aber auch schon 20 Jahre her, hatte ich mal das, verspürte ich so tief in mir das Interesse, mal groß zu sein, ein großes Studio zu haben mit großen Räumen, mit Kabinen, ein Studio mit Kabinen, das wäre mein Traum damals gewesen, wäre auch heute noch mein Traum. Da habe ich dann überlegt, mir was Großes anzumieten, aber dann hätte ich ja schon 5, 6, 700, 800 Euro oder so allein für die Miete aufbringen müssen. Und hier, das ist bezahlt. Ich gebe nur noch Geld aus für Sachen, die kaputt gehen. Ab und zu mal was Neues, ist klar. Und dann bin ich heutzutage froh, dass ich davon Abstand genommen habe, das nicht gemacht habe.
Und wahrscheinlich kommen die Leute, die hier hinkommen, ich meine, ich kann es ja von mir selber auch sagen, ja, aber man kommt ja wahrscheinlich auch gerade deshalb hier hin, weil es so ist, wie es ist, ne?
Gibt es ganz viele, die so da hinkommen, weil es so ist, wie es ist. Ich glaube, Studios sind heutzutage cleaner, aufgeräumter. Bei mir kommen die Leute rein, gucken meine Bände, da hängen viele Fotos und Bilder von alten Leuten und alten Bands, die früher mal gespielt haben. Zum Beispiel Miles Davis, der Held. Dann steht da, hängt dazwischen ein Foto von der Zwilling und der Blechgang von vor 30 Jahren. Dann kommt ein Foto von Nina Simone oder Neil Young, wo ich großer Fan von bin und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist gemütlich.
Ja.
Was ich irgendwann mal gemacht habe, das war mal das Studio war mal kleiner.
Kann mich erinnern.
Ja, ist lange her.
Ja.
Da habe ich hier diese Wand, haben wir eine Wand rausgehauen, hinten die Regie vergrößert, sodass die Studiogäste sich dann, wenn sie keinen Dampf mehr haben, so ein bisschen hinlümmeln können.
Ja.
Und habe ja schon eingeschlafene Musiker hier auf dem Sofa gesehen, reichlich.
Ja, ich selber gehörte, glaube ich, auch mal dazu.
Ja.
Also ich war, glaube ich, das erste Mal vor knapp 25 Jahren hier mit der Big Band vom Wilhelm-Hittorf-Gymnasium.
Ja. Und vielleicht sollten wir das den Zuhörern auch noch eben gönnen, wie wir uns kennengelernt haben. Also waren so die ersten Jahre im Studio, da meldete sich dann ein Lehrer vom Hittorf-Gymnasium mit einer Big Band, die wollten eine CD aufnehmen. Und auf 16 Spuren. Und das haben wir aber hingekriegt. Und so haben wir uns kennengelernt, Martin, und da spielte unser jetziger Schlagzeuger Aaron Schrade Schlagzeug.
Genau.
Max von einem Posaune.
Matthias Beckmann Trompete.
Es sind alles inzwischen Berufsmusiker.
Tobias Möllenbrink Saxophon.
Ja, der ist so ein halb Berufsmusiker.
Ja, aber stimmt, auch noch ganz gut aktiv, ne?
Gut aktiv, ja. Spielt bei Seven Steps. Nee, nicht Seven Steps, wie heißen sie noch? Home to Paris.
Genau, Seven Steps war mal.
Home to Paris finde ich eine richtig klasse Münsteraner Ska-Band, richtig geil.
Ja.
Die war mal, also ich ernenne immer einmal im Jahr die Band des Jahres, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das war mal Home to Paris.
Hm.
Klasse Band. Ja, also die Leute, die bei mir im Studio was aufnehmen.
Genau, Gunnar Weiper war ja, glaube ich, auch damals schon dabei mit der Big Band.
Ach, der war auch in der Big Band?
Ja, also der kam von der Big Band der Friedensschule und es waren ja, weil Friedensschule mit Hittorf-Gymnasium immer kooperiert, ein paar Leute, die dann einfach die Big Band noch aufgefüllt haben. Und Gunnar war damals auch dabei. Ja. Deshalb eigentlich, wenn man jetzt an die Band zurückdenkt, sind ja schon genug Leute, die dann hängen geblieben sind und nochmal was anderes getan haben, ne?
Ja.
Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das Studio damals noch kleiner war und ich hier auch auf einer dieser Sitzgelegenheiten Zeit verbracht habe.
Ja, ja, es war schön. Ich hab das genossen. Es gab so ein paar Misslichkeiten. Zum Beispiel, die Heizung funktionierte nicht so, wie sie sollte. Das Studio hatte ursprünglich überhaupt keine Zentralheizung, war also nicht ans Haus angeschlossen. für die Hörer, die es nicht kennen, das ist ein kleines Gebäude, ist im Prinzip eine Garagengröße und steht neben unserem Wohnhaus, wo ich wohne mit meiner Familie. Und da gab es eben keine Heizung, keine Zentralheizung. Und dann hatten wir so einen, nannten sich, gibt es auch heute noch, Katalytofen. Das war so ein, sah aus wie ein Kühlschrank, vorne war so eine glühende Fläche. Das Ding brauchte natürlich Gas zum Verbrennen und unvorstellbar viel Sauerstoff. Wenn das Ding eine halbe Stunde lief, da fielen die hier die Fliegen tot von den Wänden. Und die Musiker, ja, die haben dann noch geraucht, da durften sie auch noch rauchen. Das hat hier gestunken und gerochen, das kann man sich nicht vorstellen. Aber jetzt haben wir eine Heizung. Inzwischen ist die auch warm, wir haben eine neue.
Und die Studiotechnik hat sich seitdem dann auch nochmal deutlich verändert, ne?
Ja, dann das erste war ja die 16-Spur-Maschine, wo ich lange mit aufgenommen habe. Danach kam bandgestützte Digitalrekorder von Tascam. Da hatte ich 3 Stück von kaskadiert, die lieferten jeweils 8 Spuren. 3x8 macht 24 Spuren, da hatte ich 24 Spuren, das waren schon mal 8 mehr als sonst. Das lief, ich sag mal, vergleichsweise kurz nur. Also ich sag mal, vielleicht 5, 6 Jahre, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Und dann fand dann so ganz langsam aber sicher der Umstieg auf einen Rechner statt, dass wir auch einen Computer aufgenommen haben. Das war zuerst immer nur wenig, weil Festplatten kosteten viel Geld und lieferten wenig Platz. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr.
Genau.
Und inzwischen sind ja auch keine Spuren mehr ein Thema.
Ja.
Wenn wir noch Spuren brauchen, okay, dann klicken wir 2-mal da rein, haben wir wieder 2 neue.
Ja, genau. Ich habe im Anfang des Jahres war ich ja in Berlin im Studio und habe den Toningenieur kennengelernt, der das neue Album von Peter Gabriel gemixt hat in der Dolby Atmos Version. Der hat übrigens jetzt eine Grammy-Nominierung für das Album bekommen.
Echt?
Ja.
Tatsächlich.
Und der hat uns gesagt, dass eins von den Stücken, was er da gemischt hat, 500 Spuren hatte. Er hat gesagt, alles, was das Projekt hergegeben hat, war da drin. Ne? Da ist die Band, ein Chor, Bläser, Orchester, alles Mögliche halt wirklich. Ne?
Ja, ja.
Richtig, richtig aufwendig. Und da sieht man halt mal mit einer, ja, das wäre natürlich mit so einer 16-Band-Maschine schwierig. Ne?
Ja, man konnte sich helfen, indem man, haben wir viel gemacht. Wir haben damals mit unserer eigenen Band, Zwilling und der Blechgang, haben wir immer mehrstimmige Gesänge gehabt. Also 3, die dann gedoppelt, also 6 Spuren für einen Gesang benutzt. Dann war halt nur eben strategisch wichtig, mit was man anfing. Dann haben wir diese 6 Spuren runtergemischt auf 2 und hatten dadurch wieder 4 Spuren frei.
Mhm.
Ne, dann muss man natürlich bei dem Submix, den man dann angestellt hat, keine Fehler machen. Muss man also sehen, dass die Stimmen so verteilt waren, wie wir das wollten. Aber wenn das dann gemischt war und auf 2 Spuren runtergemischt war, dann wollten wir das so.
Das ist natürlich jetzt heute mit Schneiden, stelle ich mir vor, dass es wahrscheinlich mit so einer Bandmaschine wesentlich aufwendiger gewesen ist,
ja,
da noch irgendwas zu korrigieren. Das ging wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ging gar nicht. Du musst da reindroppen und rausdroppen. Und teilweise, wenn irgendwas sauber geschnitten werden musste, es ging nur mit kurz aufnehmen, kurz wieder Aufnahme gehen, Aufnahme wieder raus.
Mhm.
Habe ich zum Beispiel mal eine Band gehabt, da waren die, ich habe dann immer die Anfänge der Stücke, wo dann immer irgendwelche Geburzelgeräusche und was weiß ich noch, ein Husten von dem einen oder dem anderen noch mit drauf war, habe ich dann alle 16 Spuren scharf gestellt, risikomäßig eben kurz gelöscht und dann musste bis zum Anfang, aber dann, der Anfang musste dann wieder raus.
Mhm.
Also Aufnahme, Stopp. Da habe ich mal einmal eine Bassdrum, die vor dem Musikstück lag, fälschlicherweise weggelöscht. Aber ich war dann so überzeugend, dass ich den Leuten klar machen wollte, Jungs, sag mal, fand ihr das wirklich gut mit der Bassdrum davor? Wir waren eigentlich überzeugt, dass das gut war, dass die Bassdrum endlich weg war.
Ich dachte, dass du jetzt erzählen würdest, dass du dann in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion noch mal einmal schnell auf die Bassdrum getreten hast, um das irgendwie davor zu schnibbeln.
Ähnliches, soll ich noch eine Geschichte erzählen?
Ja, klar. Das ist
auch eine super Geschichte. Da habe ich eine Münsteraner Band gehabt. Die war eine ganze Woche oder noch länger bei mir. Die haben ein ganzes Album auch gemacht. Da saß ich dann abends, die anderen waren alle schon weg, noch mit dem Gitarristen hier im Studio. Und es ging darum, dass er an irgendeiner Stelle so einen Übergang spielte mit der Gitarre, war eine Akustikgitarre, musste so tagadadagadadak spielen. Tagadadagadadak. Und da kriegt er das nicht hin. Es gibt ja viele Gitarristen, die sehr gute Gitarristen sind, aber eben akustische Gitarre mit der rechten Hand hapert es dann oft. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, der Name wird jetzt von der Redaktion geändert, Kurt. gut, pass mal auf, wir sehen uns ja morgen früh wieder. Lass uns das hier abbrechen. Wir trinken uns ein Bier zu Hause, gucken ein bisschen in die Glotze und morgen früh sehen wir uns wieder. Am nächsten Morgen kam Kurt, der Name ist von der Redaktion geändert, kam Kurt wieder ins Studio und sagte, Gerd, sag mal was, ich sagte zu Kurt, hör mal, was wollten wir denn eigentlich machen? Ja, sagte Gerd, da ist doch diese eine Stelle, wo diese mit der Gitarre, du weißt, ach, ich sag, du meinst das, tagadadagadadak, genau das, das wollen wir noch eben ändern. Da hatte ich abends, nachdem Kurt, Name ist geändert, wieder zu Hause war, habe ich mich mit der Gitarre da hingesetzt, habe eben das tagadadagadadak gespielt, Studio abgeschaltet, und dann kam der nächste Morgen und dann sage ich, komm, dann hören wir uns das mal eben an, dann machen wir das eben. Dann habe ich das Band angeschmissen, uns das angehört, diese Stelle mit dem tagadadagadadak, dann sage ich, sag mal Kurt, was war denn da? Ja, das ruft doch alles nicht. Ja, lass mal hören. Dann haben wir uns das angehört. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, hast du recht, sagte Kurt. Dann haben wir das so gelassen. Das ist jetzt ein Geheimnis von Martin und mir und allen Leuten, die das jetzt gehört haben. Und nur Martin und ich weiß, dass Kurt eigentlich einen anderen Namen hat.
Und damit bist du heimlich auf einer Albumproduktion drauf, ohne dass es in den Credits steht.
Ja,
genau. Beziehungsweise du stehst als derjenige in den Credits, der aufgenommen und gemischt hat, ne?
Also das ist nicht das einzige Mal. Ich habe, also es gab öfters mal Situationen, wo ich dann gebeten wurde, dann mit meinem Bass mal kurz irgendwas einzuspielen. Das erste Mal, ich hatte ja schon richtig ein schlechtes Gewissen, hatte ich eine Bluesband und die Bassistin, die spielte noch nicht, seine Frau, die spielte noch nicht lange. Die spielte ganz ordentlich, nur immer, wenn sie spielte, dann klangen die Saiten. Und Bass ist ja eigentlich ein Instrument, wo man nur einen Ton spielt, gleichzeitig. Klangen alle Saiten mit. Und das war fürchterlich unpräzise und matschig und schwabbelig. Und dann habe ich ihr das erklärt, wie man das richtig macht. Ja, zeig mal. Und dann soll ich das mal eben spielen. Und dann habe ich das gespielt und dann war der Blues da drauf. Ach, das lassen wir doch drauf, Gerd. Den Namen brauche ich nicht ändern, weil den habe ich vergessen.
Ja, das ist natürlich für die Bassistin dann schade gewesen.
Ne? Nee, das war gut. Das war eine gute Erfahrung. Sie wusste, was sie üben hat. Also nicht nur die Töne spielen, sondern die, die nicht klingen dürfen, auch muten. Mhm. Dämpfen.
Ja. Ja, ich glaube, wir könnten uns jetzt hier wahrscheinlich stundenlang über Studiogeschichten erzählen. Ich bin mir relativ sicher, dass da noch ziemlich viel käme.
Ja, können wir noch mal zwei ein Abo machen, oder 5, 6 Serien noch.
Genau. Aber jetzt gibt es ja nicht nur Gerd, den Aufnahmeleiter im Studio, sondern auch Gerd, den Bassisten von der Blechgang. Ihr habt Jubiläum jetzt, glaube ich, ne? 40 Jahre?
40 Jahre. Wir haben 1984 haben wir unter dem Namen unseren ersten Auftritt gehabt in Beckum im Stadttheater. Mhm. Und wir haben jetzt dieses Jahr, was jetzt zu Ende geht, zum Anlass genommen, ein 40 Jahre Jubiläums, in Anführungsstrichen, Tour zu spielen. Und da auch gleichzeitig noch ein Album zu machen mit so einem Best-of, die schon teilweise auf irgendwelchen anderen Alben drauf waren, die wir heute aber anders spielen. Mhm. Und wo wir mehr Zeit reinstecken und Studiotechnik ist anders und zu gucken, was wird. Ist noch nicht fertig, weil unsere Mühlen mahlen unglaublich langsam. Aber wir schauen mal, was wird. 12, 13 Titel werden drauf sein.
Wahrscheinlich dann nächstes Jahr fertig, ne?
Mein Traum war eigentlich gewesen, in Münster haben wir in diesem Jahr am Kreuzviertelfest gespielt mit der Band, das vorzustellen, das Album, hat nicht geklappt. Und danach hatte ich eben die Vorstellung, dass bei unserem Weihnachtskonzert in Büren in der Scheune, was wir jedes Jahr spielen seit fast 40 Jahren, seit 35 Jahren, glaube ich, das da vorzustellen. Aber inzwischen sehe ich schon wieder Zeichen am Horizont, die darauf hindeuten, dass es doch noch ein bisschen länger dauert. Mhm. Was ich schade finde. Ich will das dann irgendwann vom Tisch haben.
Ja, kann manchmal passieren. Besonders, wenn man mit mehreren Leuten daran arbeitet.
Ja, die haben dann alle. Wir haben das Problem, dass mein Studio eigentlich immer zur Verfügung steht, nichts kostet. Ja, und dann hat die Oma Geburtstag. Nee, da kann ich, da hat die Oma Geburtstag. Oder dann, da habe ich eine Probe mit meiner anderen Band. Oder irgend sowas. Mhm. Gründe gibt es mannigfaltig.
Du meinst, wenn man jetzt stringent in einem Studio sein müsste, wo man auch wirklich ordentlich Geld bezahlt,
dann wäre es
anders, ne?
Dann wäre es schon längst fertig.
Aber möglicherweise dann vielleicht ein bisschen anders gespielt, weil etwas angespannter? Also ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeine Band, die mir erzählt hat, sie waren zuerst in einem richtig teuren Studio und haben dann schon bei jedem Gitarrensolo, was jetzt nicht direkt funktioniert hat, dann geschwitzt, weil man eigentlich die damals 5-Mark-Stücke aus dem Fenster rollen sehen hat.
Ja, das ist ein Problem. Unsere erste Platte, die wir gemacht haben, haben wir auch in einem, das war noch ein Vinyl, Beide oder Keinen hieß die, das war 1986 oder so, 87, bei Kalle Trapp im Studio in, ich weiß gar nicht, wie hieß das Studio, war damals in Münster auf der Grevener Straße. Großes Studio, das war damals noch Band gestützt, 24-Spur-Maschine. Da haben wir echt verdammt auf die Uhr geguckt, weil das war richtig teuer. Wir haben insgesamt für das ganze Album 15.000 D-Mark nur Studiokosten gehabt. Aber das war so. Das war auch mit ein Grund, warum wir dann unser Studio dann hinterher so ausgebaut haben, dass wir das nicht mehr brauchten, uns in andere Studios einmieten.
Aber das kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann nochmal was wiederholen muss, weil man was falsch gemacht hat, spielt seine Spur alleine und die Bandkollegen gucken in dem Moment alle und warten, kriegt es denn jetzt hin? Und
ja, wenn
dann wieder ein Versuch daneben ist, komm, mach, das kostet Geld.
Ja, wir hatten zum Beispiel Bläser, ja, wir hatten ja Trompete, Posaune, Saxophon, zwei Saxophone. Ja, und wie das dann so ist bei Trompeten, ich greife jetzt mal der Trompete raus, die sind auch nur begrenzt belastbar. Irgendwann tut es der Ansatz nicht mehr.
Ja.
Und dann sitzt du da, ich habe das hier am Mischpult dann auch, bei Home to Paris ist überhaupt kein Problem. Sitzt dann am Mischpult, dann denken, oh, der pfeift aber wunderschön da oben. Und dann sagt die spielen zu viert gemeinsam ein. Sagt dann, mach das nochmal, nimm das nochmal auf. Ich glaube, das können wir besser. Dann nehmen wir es nochmal auf. Die Version von davor ist überspielt. Und dann denke ich, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich sind sie jetzt zufrieden, denn wenn wir das nochmal aufnehmen, vielleicht kippt irgendwann der Ansatz weg, weil der Trompeter hatte schon einen schönen ganz roten Kopf beim Einspielen. Ja, und da ist dann wirklich ein Problem. Da muss man dann gucken, wie weit sind die Kollegen belastbar? Ne? Oder man muss dann eben das Aufnehmen der Bläser auf den Tag später verschieben. Und das kann man dann, wenn man sich irgendwo eingemietet hat, kann man sich sowas eigentlich nicht leisten.
Ja. Und ihr habt jetzt die einerseits Luxussituation, dass der Tontechniker direkt am Start ist und sein Studio hat, aber die Stringenz wird dadurch dann nicht so einfach.
Das Problem ist, dass wir immer Omas Geburtstag haben.
So viele Omas.
Inzwischen sind es dann die Ehegattinnen oder was weiß ich was, oder Enkel.
Die Band, die hat sich ja im Laufe der 40 Jahre auch öfter mal gewandelt, ne? Also ja. Ich habe euch damals kennengelernt oder die ersten Male, glaube ich, auf dem Stadtfest in Münster gehört, zu der Zeit, als ihr eure Big Band-Platte gemacht habt. Und danach auch dann nochmal in der Besetzung mit Bläsern dabei. Jetzt habt ihr, glaube ich, eine etwas kleinere Besetzung als damals, richtig?
Ja, wir waren damals 8. Also ganz normale Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und Saxophon und Sänger, das waren 5. Und dann kamen noch 3 Bläser dazu, Posaune, Saxophon und Trompete. Und davon haben wir uns dann irgendwann verabschiedet, weil die Urbesetzung gab es nicht mehr. Einer ist in den Süden abgewandert und die haben dann eine ordentlich, sag mal in Anführungsstrichen gesagt, ordentliche Berufe ausgeübt, waren dann für die Band nicht mehr zu haben. Das braucht ja schon ein bisschen Einsatz. Und dann mussten wir immer welche dazu mieten, die sehr gut waren. Die haben dann Noten dahin bekommen, die spielten das alles so ab, als wäre das nichts. Könnte ich gar nicht. Und dann war uns das irgendwann zu teuer. Die mussten wir immer bezahlen, die wollten eine bestimmte Summe haben, kriegen was weiß ich, 200 Mark oder so. Und dann blieb hinter nichts mehr für die eigentliche Band über. Wir hatten die ganze Arbeit, wir haben den kreativen Prozess gesteuert und haben das Geld, was wir dann irgendwann als Gage verdient haben, für die Bläser ausgeben müssen. Ja, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir lassen es sein. Und dann haben uns sogar auf nur 4 reduziert. Da war noch kein Keyboard dabei. Das war dann sehr schmal. Und dann haben wir einen Keyboarder dabei genommen. Das ist jetzt einer, das ist der Uli. Der ist schon vor 30 Jahren dabei gewesen. Nicht Gründungsmitglied, aber dann irgendwie nach 5 Jahren dann eingestiegen. Und der Doc, der ist vor 25 Mal dabei gewesen, ist dann ausgestiegen, weil er selber so ein Deutschrock-Projekt hatte. Der ist jetzt auch wieder dabei. Und unser Klaus, Gründungsmitglied am Schlagzeug, der ist auch seit 4 oder 5 Jahren wieder dabei. Und dazwischen dann eben alle möglichen anderen Musikanten.
Erinnert mich ein kleines bisschen an das Konzept von Larry Graham, die Band Graham Central Station. Kennst du die?
Nee.
Da hat er damals gesagt, das Konzept ist quasi, wir sind hier eine Band, die ist wie so ein Bahnhof. Dann fährt mal jemand, woanders hin, kommt jemand anders dazu und irgendwann kommt derjenige aber auch vielleicht mal wieder zurück, bringt seine Erfahrung von woanders wieder mit ein und dann trifft man sich irgendwann dann nochmal wieder am Bahnhof.
Ja, so, wenn man so will, ist das so ein bisschen so.
Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man die drei Bläser immer fest mit in seinen Arrangements hatte und dann davon abrückt. War das schwierig, das Programm so weiterzuspielen oder musstet ihr viel verändern? Ich würde mal fast vermuten, ja, ne?
Ja, es ging eigentlich. Also wenn die anderen Instrumente, die waren natürlich hörbarer und wichtiger, wenn die das alles gut auf dem Punkt gespielt haben, dann muss ich sagen, habe ich es nicht wirklich sehr vermisst. Mhm. Und wenn es um Soli ging, die bläst Ritchie dann eben um Tenor. Der ist ja noch ein Blasinstrument. Und ich muss sagen, das Schönste war eigentlich, so eine Band hat ja nicht nur Musik und Musiker und Lieder, sondern auch so ein Konzept, wie sie denn, wenn sie denn auf den Brettern, die für uns die Welt bedeuten, da erscheinen und wie sie wirken, die Außenwirkung. Und die war damals mit den Bläsern schon richtig geil. Mhm. Wir mussten dann damals, kriegten die auch ein paar Verhaltensmaßnahmen, ein paar Regeln, die mussten sich dann bewegen, kriegten auch mal Anzüge. Wir hatten mal so senffarbige Anzüge mit so kleinen, ganz schmalen Jäckchen und so dicken, weiten Hosen. Das war mal eine Zeit lang, ja, und dann standen die uns aber immer zu uninteressiert da hinten rum. Es gab ja immer Phasen, wo sie eben nicht blasen. Und dann haben wir denen dann zum Beispiel mal eine Zeit lang, 2-3 Jahre oder so, einen Stehtisch dahingestellt mit einer Flasche Sekt und ein paar Gläsern und einen Aschenbecher, dann durften sie auch rauchen. Dann standen die drei, haben sich leise unterhalten, während wir vorne uns da einen fertig gemacht haben. Das war eine schöne Zeit. Also das ist eigentlich das, was ich noch so ein bisschen vermisse, die Außenwirkung, die Bläser hatten. Mhm. Abgesehen davon ist es natürlich auch, wenn ein guter Bläsersatz ist, natürlich auch eine geile Sache. Ne?
Ja. Musikalisch hast du das Gefühl, dass sich jetzt auch in der ganzen Zeit vom Ansatz bei euch noch irgendwas geändert hat? Oder hast du das Gefühl, eigentlich geht ihr vom Konzept ähnlich daran, wie es vor 40 Jahren auch der Fall war?
Also, sprichst du ein schwieriges Thema an. Meiner Meinung nach haben wir uns ziemlich verändert. Vor allen Dingen so auf Song-Ebene. Da sind die Sachen, also ich persönlich fand die alte, also viele von unseren alten Songs lagen mir besser, waren mir lieber. Die waren so ein bisschen eckig, bisschen dreckig, hatten in den Texten einen charmanten Witz, mal albern, mal so ein bisschen hinterfotzig witzig. Und das ist leider im Laufe der vielen Jahre ein bisschen verloren gegangen. Und da habe ich auch ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Also mein Bruder, der die meisten Songs schreibt, findet das, was er heute macht, besser. Er sagt, es ist einfach ernsthafter, aber mich stört diese Ernsthaftigkeit.
Mhm. Ja. Aber kann ich mir vorstellen, dass es für denjenigen, der schreibt, sich tatsächlich dann ein bisschen anders darstellt und auch ein bisschen anders anfühlen. Also wenn ich jetzt so an Bands denke, bekanntere Bands so wie Genesis oder sowas, da gibt es ja auch viele Leute, die dann sagen, Genesis früher in der ganz alten Phase, die Prog-Rock-Stücke mit Peter Gabriel ganz anders und als es dann mit Phil Collins, das kann man sich ja nicht mehr anhören. Und dann frage ich mich immer, wie wäre es denn, wenn die wirklich immer das Gleiche machen würden? Irgendwie ist es doch auch wahrscheinlich cool, wenn sich dann einfach mal was ändert und man einen anderen Ansatz findet, oder?
Ja, man verändert tut sich ja dann schon allein dadurch, dass du neues Songmaterial spielst, dass bei uns dann auch immer mal wieder im Laufe der vielen Jahre, dass dann neuer Gitarrist an der Gitarre steht oder dass es ein anderer Schlagzeuger wieder ist, da ändert sich schon einiges. Also es ist nicht so, dass wir uns dann nicht weiterentwickelt hätten, aber das ist ja auch nur ein kleiner Aspekt, ne? Mhm. Diese Textebene, die mir nicht mehr so liegt, wie sie mir früher lag. Früher haben wir viel gelacht. Mhm. Und heute sind wir, auch wir, sie sagen, dass wir nicht mehr lachen, aber es ist anders geworden.
Anders einfach.
Also es gibt Leute, die das besser finden, wie wir es heute machen. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die in alten Zeiten nachtrauern.
Mhm. So wie das wahrscheinlich bei allen Bands ist, die eine Zeit lang unterwegs sind, ne?
Ja. Oh, ja. Ich spiele da noch in einer anderen Band, der Jazz-Universität. Da haben wir schon Leute erlebt, da haben wir zum Beispiel mal auf der Straße gespielt, vor dem Schuhgeschäft, haben wir so aus Werbung draußen gestanden. Immer sehr nett, wenn die Sonne scheint zumindest. Ja, kommt dann einer vorbei. Was macht ihr jetzt? Kommt dann ein Blechgang. Hardcore-Blechgang, was macht ihr denn jetzt?
Jazz.
Ja, aber das ist, da haben wir uns dann natürlich auch, das ist übrigens dann Musik, die haben wir schon lange, lange bevor wir die Blechgänge gegründet haben, gespielt. Mhm. Und wir machen wir auch immer noch.
Hast ja auch erzählt, dass das Richtung von aus der Big Band gekommen ist damals, ne?
Nee, ich weiß gar nicht, wie das kam.
Wie hieß die Big Band noch, von der du vorhin gesprochen hast? Little Big Band.
Ah, Little Big Band, ja, da waren wir schon auf, das sollte eigentlich eine Rockband sein, aber weil wir Gebläse dabei hatten, also eine große Bläserbesetzung, haben wir das Little Big Band genannt. Und wie ich an die Jazzmusik gekommen bin, ich persönlich jetzt, dass, ich weiß nicht, ob die Hörer und du, ihr kennt ja Volker Kriegel. Mhm. Der hat irgendwann,
das der hat das Buch geschrieben, der Rock'n'Roll-König, ne?
Der Rock'n'Roll-König, ja. Genau. Sehr schön übrigens. Und der hat irgendwann mal, ich stand auf der Musik, der hat irgendwann mal, ich komme aus Lüdenscheid, in einer Disco gespielt, das war an einem 6. Dezember, Nikolaus-Dezember, irgendwann muss gewesen sein, 1974, 75 oder so. Da waren wir, unsere damalige Schülerband, komplett da, um uns das anzuhören. Aber wie das in Lüdenscheid so ist, am 6. Dezember, dann schneit es schon mal. Und es hatte wirklich richtig geschneit und es waren nur kaum Leute da, eigentlich nur unsere Band und 3-4 handverlesene Gäste noch und Volker Kriegel mit seinen Jungs. Und Volker Kriegel hatte in der damaligen Zeit am Bass Eberhard Weber, der spielte so ein Paddel.
Das ist auch das ein musikalisches Schwergewicht.
Musikalisch leider nicht mehr, kann leider nicht mehr spielen, weil er einen Schlaganfall hatte. Und den fand ich so geil, dass es, als es sich ergab, dass wir nachdem die gespielt hatten, wir haben also das vor dieser handverlesenen Publikumsauslese da gespielt haben, saß ich gemeinsam mit Eberhard Weber am Tresen in dieser Disco. Und dann im Laufe des Gesprächs habe ich ihn dann gefragt, sag mal, ich spiele ja auch Bass, ich bin eigentlich so euer Kollege, aber ich kann mich jetzt mit dir nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt besser werden will, würdest du sagen, es wäre gut, wenn ich mal Unterricht nehme? Bis einmal ich Autodidakt. Ja, sagt er, wenn du dir das antun willst, dann besorg, du spielst wahrscheinlich E-Bass, ja, sage ich E-Bass, dann besorg dir einen Kontrabass und such dir einen Lehrer und dann sieh mal zu, was draus wird. Ja, und eine Woche später hatte ich für 120 D-Mark einen Kontrabass gekauft, für 150 D-Mark einen Bogen dazu, zum Streichen. Eine Woche später hatte ich einen Lehrer in Hagen, der war beim Hagener Stadtorchester und wir wohnten damals in Münster in Gievenbeck im Studentenwohnheim und dann fuhr ich zum Wochenende immer nach Lüdenscheid, alte Heimat, zum Unterricht auch. Dann schleppte ich gerade meinen Kontrabass über den Parkplatz in unsere Ente. Da spricht mich jemand an und sagte, hör mal, machst du auch Jazz? Von der Frage war ich total überfordert, ich wusste gar nicht, was meint er jetzt. Wie meinst du das? Ja, also ich spiele Trompete in der Jazzband. Und wir könnten einen Bassisten gebrauchen. Würdest du das tun? Ich sag, du, muss ich ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, was da auf mich zukommt. Ja, sag, dann komm doch einfach mal zu einer Probe. Und in dem Moment kam mein Bruder dazu, der schleppte so einen Koffer in der Hand. Dann sagte der Trompeter, ist da ein Saxophon drin? Und dann sagt er zu mir, bring doch deinen Bruder auch mit. Und das waren dann unsere erste Jazzband, mit denen haben wir dann in der 4. Etage oder 3. Etage in der PH im Hörsaal geprobt. Und so nahm das seinen Lauf. Die Band hieß damals Ulla Hosenträger, unsere erste Jazzband. Mhm. Ja, das hat sich weiterentwickelt und damals haben wir rein Dixieland gespielt, Trompete, Banjo, Klarinette, Kontrabass und Saxophon und Schlagzeug. Mhm. Ja, und dann war irgendwann war das Banjo war über, da gab es dann eine Gitarre. Und statt Saxophon gab es dann noch einen Posaunisten und so weiter. Dann hat sich das ständig geändert. Und Klavier kam dazu, dafür Gitarre weg. Wie das manchmal so passiert. Mhm. Durch ein Rendezvous auf dem Parkplatz vom Wohnheim.
Und jetzt ist es die, ja wahrscheinlich für dich, schöne Abwechslung, dass du sowohl das eine Projekt hast, in dem es um Rockmusik geht und das andere dann, wo du Jazz spielen kannst.
Ja, genau. Und der besondere Unterschied ist eigentlich, der wesentliche Unterschied ist, wir machen ja alles, ist ja Musik, dass wir in der Jazzband ist es nie, wenn wir irgendwo spielen, nie so, wie es beim letzten Mal war oder wie es beim nächsten Mal sein wird. Hier ist mal anders. Weil wir sind ja nicht sklavisch an das gebunden, was wir einfach mal geübt haben. Und mit der Rockband, ja, wenn du dann einmal einen anderen Ton spielst, als das, was abgesprochen und eingeübt war, dann bricht manchmal das ganze Bauwerk zusammen. Mhm. Das finde ich für mich persönlich einen wesentlichen Unterschied. Ich finde beides gut. Ich glaube, wenn ich wenn wir sehr, 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 sehr viel spielen würden, sagen wir mal 60, 70, 80, 100 Konzerte im Jahr, dann wäre mir das mit der Jazz-Abteilung lieber, weil das dann eben nicht so ist, wie es immer ist.
Mhm. Einfach mehr Abwechslung dann, ne?
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über deine Band, eure Band gesprochen. Hören wir uns nochmal ein kleines Beispiel an und kommen danach zum Thema Alben. Und zwar hört ihr jetzt ein Stück vom Album Big 18. Da reden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Stellt euch einen auf Big Band Sound und das Stück heißt Wie gut. 30 Sekunden, kleiner Ausschnitt von diesem Song jetzt.
Ich müsste keine Liebeslieder singen, ohne sie zu meinen. Wie ein Politiker, na, dumme Worte aneinander reimen. Wie gut, oh liebe Lisa. Wie gut, wir sind nicht wieder. Wir müssen nicht schön oder reich sein. Wir müssen nicht arm oder reich sein. Wie gut, du darfst so bleiben, wie du bist, Lisa.
Kommen wir mal zu euren Alben. Wie viele Alben habt ihr schon aufgenommen in den ganzen 40 Jahren?
Boah, da fragst du mich jetzt zu viel. Das erste war, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, war das unser Vinylalbum. Danach hatten wir einen Major-Deal mit Ariola in Hamburg. Da haben wir ein Album aufgenommen in Donaueschingen, in einem kleinen, so mittelgroßen Studio. Dann, das ist aber gefloppt. Danach haben wir dann uns entschlossen, das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen, dass das ein Flop war. Wir produzieren was ganz besonders Geiles. Und dann haben wir unsere Musik mit Bläsern und Jazzmusikern aufgepeppt. Das ist dann Big 18 geworden, die Big, also für 18 Instrumentalisten, die auf der Platte verewigt sind. Sehr ambitioniert gearbeitet und das ist, finde ich, auch eins unserer besten Alben.
Mhm.
Das war das. Leider war das auch zu aufwendig, um damit zu spielen, weil 18 Mal eine Gage zahlen geht eigentlich fast gar nicht. Da musste man also schon Leute finden, die schon fast umsonst spielen. Wir haben ein bisschen was verdient, aber das war nicht wirklich.
Ich habe euch in der Besetzung, glaube ich, mal auf dem Stadtfest in Münster gesehen.
Ja, wir haben einmal auf dem Stadtfest gespielt, einmal in Bühnen. Das kannst du an einer Hand abzählen, die Auftritte, die wir hatten mit der Band. 5, 6 Auftritte.
Ja.
War immer sehr geil, war klasse.
Fand ich auch.
War schön. Vor allen Dingen, ich habe ja auch mal selbst in einer Big Band Posaune gespielt und auch mal Bass sogar. Das Besondere war, dass wir eben unsere eigenen Lieder, die teilweise nicht eben so swingig nur waren, sondern auch rockig und dann mit Bläsern versehen waren. Das gibt's eigentlich. Also keine Ahnung, wer sowas gemacht hat.
Mhm.
Müsste man mal rumforschen. Ansonsten, wenn ich persönlich mir Big Bands anhöre, spielen die fast immer Swing, was ich gut finde. Stehe ich total drauf.
Die Big 18 war dann eins von den Alben?
Danach haben wir dann, was haben wir denn danach noch gemacht? Muss ich immer verschärft überlegen. Ach so, dann haben wir ja ein Konzeptalbum, wenn man so will, gemacht. Wir fahren sehr viel Ski in unserer Freizeit und dann hatte irgendwann unsere Hüttenwirtin, Edda, Geburtstag und haben gesagt, zum nächsten Skikurs, zu dem wir fahren, bringen wir dir eine Aufnahme mit. Machen wir ihr ein Lied. Und dann haben wir ein Lied aufgenommen und habe ich so viel Spaß dabei entwickelt, dass ich gesagt habe, wir machen noch ein Lied. Und da war zum Beispiel ein Lied, ich hatte hier eine Band, die kam aus Mettingen oder was, also im Birner Raum, die macht Tanzmusik, haben New York aufgenommen. Und so weiter. Das war noch auf der 16-Spur-Maschine. Und da habe ich den Leuten gesagt, pass mal auf, die Spur 16 ist leider kaputt, die können wir nicht benutzen. Also haben wir dieses ganze Lied auf 15 Spuren aufgenommen und als sie dann weg waren, habe ich auf Spur 16 einen eigenen Text für unsere Wirtin gesucht. Also hatten wir schon zwei, das ging dann nicht, Stop Spreading the News, sondern Schau unten der See, zwei Spuren im Schnee und wir zwei fahren rundum fahren, heißt immer, wie die Bekloppten durchs Gelände heizen, ne? Und da hatten wir schon mal zwei Lieder für das Album. Und was war das andere, was habe ich gerade gesagt? Ach so, und dann, ich möchte so gern mit dir allein auf einer kleinen Hütte sein, für Edda. Und dann hatten wir zwei Lieder und dann habe ich mich hier hingesetzt und dann haben wir, ich glaube, 8 oder 9 Lieder, die nur im Schnee spielen oder in den Bergen spielen, aufgenommen. Und da haben wir eine CD, ein Konzeptalbum geworden. Und zwischen den einzelnen Stücken haben wir so kleine Versatzstücke, ich nenne das jetzt mal Hörspielchen, ist aber, sind nicht wirklich wichtige Hörspielchen, richtet sich in erster Linie an die Klientel, mit denen wir da zum Skilaufen gefahren sind. Mhm. Da haben wir 500 Stück von gemacht, die waren innerhalb von 2 Monaten weg. Das war gut.
Spannend.
Ja, das war ein spannendes Projekt.
Witzig ist ja, wenn Leute ein Konzeptalbum planen sie es ja.
Ja.
Und bei euch ist es einfach entstanden aus einem Song.
Ja, ist aus einem Song, es hat sich entwickelt und dann haben wir gesessen, ja, was machen wir jetzt? Und ich war damals so drauf, ich war total experimentierfreundlich. Ich hatte schon teilweise Computer, teilweise auch noch bandgestützt, Aufnahmen gemacht haben für das Band, für diese CD. Und ich habe gesagt, wenn mir jetzt irgendwas in den Kopf kommt, dann werde ich gar nicht drüber nachdenken, ob das inhaltlich irgendeinen Sinn macht. Ich mache das einfach. Und ein schönes Beispiel ist, eins meiner Lieblingsstücke auf dem Album ist Die Lawine. Da haben wir ein Hardrock-Stück draus gemacht. Irgendwer sagte mal, es klingt ja wie Rammstein. Mag sogar sein, weiß ich gar nicht. Und dann, für die Zuschauer vielleicht interessant zu wissen, auf dem Computer, wenn man mit dem Computer aufnimmt, hat man die Möglichkeit, eine Audiodatei anzuklicken, aufs Menü zu gehen, wo Umkehren steht und das Umkehren anzuklicken, dann läuft das ganze Ding rückwärts. So, dann habe ich gedacht, was passiert denn, wenn ich jetzt den Text rückwärts singe, tatsächlich, also ganz analog ins Mikrofon, rückwärts singe, dann habe ich mir den Text aufgeschrieben, von hinten nach vorne gelesen, aufgenommen und dann mit der Umkehrfunktion im Computer wieder rumgedreht. Und jetzt klingt das ganze Ding wie mein Freund aus Kroatien singen würde. Mhm. Dann wird zum Beispiel hoch oben hängt sie, hoch oben droht sie und dann bricht sie ab und dann rollt sie ins Tal. Die Lawine. Und das hört sich dann an, hoch oben hängt sie, hoch oben brot sie und dann bricht sie ab und dann rollt sie ins Tal.
Und danach noch Satan.
Ja, aber es ist klasse Ding geworden. Also die Hörer, die das jetzt hören, man findet das auch bei Spotify auf dem Album Alpenglühen und dann das Stück Die Lawine. Sind auch mehrere schöne Sachen dabei. Mhm.
Wenn das so spontan entstanden ist, muss ich natürlich nicht mehr groß fragen, welche Gedanken habt ihr euch dazu gemacht, das alles so zusammenzustellen? Aber so ganz grundsätzlich, wenn ihr Alben aufgenommen habt, wie seid ihr so da rangegangen? Habt ihr immer schon vorher gewusst, es sind jetzt so die 10 Stücke, die wollen wir auf das Album draufpacken? Oder habt ihr auch teilweise erstmal so 12, 13 aufgenommen, dann nachher irgendwie gemerkt, ja, das eine passt nicht?
Nee, eigentlich, wir haben ja nun mal immer die gleiche Besetzung gehabt. Musikalisch war es eigentlich nie ein Thema, weil es sowieso ein ziemliches Spektrum hat, was wir so machen. Es geht ja von Ska über Blues angehauchte Sachen und jazzige Sachen und auch rockige Sachen. Das passte alles irgendwie zusammen. Wenn da mal irgendwann ein Stück dabei war, das weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, da haben wir gesagt, wenn da irgendeins nicht passt, dann lassen wir es eben weg, mach eins weniger. Mhm. Ja, und bei der Jazz-Universität zum Beispiel konnten wir uns nicht einigen. Ich wollte unbedingt ein Instrumental-Album aufnehmen. Richie, mein Bruder, wollte unbedingt Texte singen. Und dann bin ich auf die Lösung gekommen, auch wir machen einfach eine Doppel-CD. Eine mit und eine ohne Text. Also eine gesungen und eine rein instrumental. Ja, geht ja auch. Ne?
Ja.
Das ist halt auch der Vorteil.
Konzept.
Ja, das war dann ein Konzept. Ja, und wie gesagt, das Konzept beim Alpenglühen, das war einfach der Hammer. Das ist, wenn man sich mit sowas auseinandergesetzt hat, das Projekt so angestoßen, hat 2, 3 Lieder, dann können wir das noch machen, dann können wir dann noch das noch machen. Und dann einen Tag, bevor ich das dann angefangen habe zu mischen, lief im Fernsehen ein alter Film von Louis Trenker. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. So ein Schwarz-Weiß-Film. Und dann habe ich gesagt, ja, es könnte ja sein, dass man den einen oder anderen Dialog aus diesem Film noch verwursten kann. Ja, und dann habe ich den Film auf dem DAT-Rekorder mitgeschnitten. Also nicht den Film, sondern nur die Geräusche und diese Geschichten und den Soundtrack oder was. Und dann tatsächlich haben wir eins von diesen kleinen Theaterstückchen, die wir dann zwischen den Stücken haben, haben wir dann die Dame, ich weiß nicht mehr, welche Schauspielerin, das war eben aus einem Film aus den 30er Jahren oder 40er Jahren, genommen und das hört man dann da. Mhm. Ja, dann hört man jemanden eine Treppe runterkommen in die Waschküche. Das Stück heißt dann auf dem Album In der Waschküche. Kommt da unten runter und dann wieder, dass du auch noch kommst. Jojo. Ja, was machst du denn immer da oben? Auf dem Berg, wo alles kalt ist. wo nichts wächst, außer dem Edelweiß.
Ja, und dein Zian.
Ja, was machst du nicht mehr? Und überhaupt, wie schaust du wieder aus? Wie ein Lump.
So, das fand ich dann so geil, das haben wir dann da reingepackt. Ja, und dann kommt anschließend an das Ding kommt dann das schönste Blümchen auf der Welt, das ist das Edelweiß.
Würdest du sagen, dass wenn es so auf die Art und Weise entsteht, das einen anderen Charme hat, als wenn man vorher genau plant, was man tut?
Also in unserem Fall glaube ich schon. Weil das ist so, ich weiß nicht, ob das Allgemeingültigkeit besitzt. So, für uns selbst, vielleicht sogar auch nur für mich, weiß ich nicht, ist es eigentlich wirklich der Knaller. Also würde ich an der Musik heute gar nichts ändern. Diese Zwischenstückchen, die würde ich schöner machen. Mhm. Das haben wir einfach so dazwischen gehauen. Bis auf diese in der Waschküche, das ist. Mhm. Und dann noch ein anderes Zwischenstück ist, das ist auch sehr schön. Ach ja, hört es euch einfach mal an, was Kurt über Lawinen sagt. Das kommt vor der Lawine und dann kommt Kurt hinterher nochmal wieder vor. Da hört man jemanden im Schnee laufen. Es gibt ja so Geräusche-CDs, da habe ich dann Schritte im Schnee vernommen und dann noch Donner dazu gemischt und Regen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres für Alpinisten, wenn es geschneit hat und es regnet, dann wird es gefährlich. Und dann haben wir es halt regnen lassen und im Hintergrund ruft dann immer einer nach, Kurt! Und dann wieder ein Donner und es regnet wieder. Und dann wieder, Kurt! Da haben wir übrigens wieder den Kurt. Der Name ist nicht verändert worden, kommt wirklich
davor. Der war tatsächlich dabei.
Ja, das hat einfach total Spaß gemacht. Manchmal könnte ich solche Sachen nur machen.
Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man mal einmal ein bisschen rumspinnt. Ich glaube, in meinem Kopf habe ich auch schon verschiedenste Spaßideen gehabt. Ich glaube, da könnte man sogar was mitmachen, aber da muss man erstmal dann die Zeit für haben, das zu haben. Oder ein Studio halt, ne?
Ein Studio, ja.
Kommen wir doch mal zu eurer Big 18-Platte. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, das ganze Zeug zu arrangieren und aufzunehmen. Das ist doch wahrscheinlich echt ein Mammutprojekt gewesen, oder?
Ja, das ist ein Mammutprojekt gewesen. Aber Richies Ehrgeizprojekt, dass er da irgendwelche Bläser aufgeschrieben hat. Das Problem war, also wenn ich das normal machen würde, dann würde ich mich da mehr einmischen in das, was die Bläser zu spielen hatten, was er aufgeschrieben hat, und würde es einfacher gestalten. Das ist teilweise wirklich sehr kompliziert, was ja oft gar nicht sein muss. Und ansonsten war das schon wirklich ein ehrgeiziges, ambitioniertes Projekt. Wie gesagt, für Bläser, für wie viele Titel da drauf sind, 13, 14 oder was, weiß ich gar nicht, zu schreiben. Dann aber im Studio erst merken, passt es. Ne? Da waren wir dann auch auf die Mithilfe der einzelnen Musiker, die da einspielten, angewiesen, wenn da zum Beispiel irgendwie was in Fis gespielt werden musste und passt aber nicht, muss ein F sein. Dann hat der Trompeter dann gesagt, das Fis, können wir da ein F draus machen? Ja, mach mal. Und wenn das dann gut war, dann war das auch gut. Die haben sich alle sehr schön kreativ mitgearbeitet. Es war also nicht so, dass wir ein gekauftes Arrangement hatten, wo man weiß, wenn wir das so spielen, dann ist das richtig. Und das hat sich dann so entwickelt. Dann kam zwischendurch noch irgendwie, spiel nochmal hier eine Posaunenlinie rein. Ne? Oder der Gitarrist zum Beispiel. Sensationell. Wir hatten das Projekt schon fertig, brauchten aber noch eine Gitarre da drauf. Und da kam dann als erstes ein Jatzer, auch aus Münster. Ein super netter Typ auch gut. Aber das blieb jatzig. Keine Spur von Rock'n'Roll. Und dann sagte der Blechkern-Gitarrist, dachte damals, ja, pass mal, was machen wir denn? Dann sagte er, ja, ruf mal Detlef Antemann an. Das ist ein Münsterer Gitarrist, der spielt sehr bluesig, rotzig, dreckig. Und wie man so schön sagt, aus dem Arsch. Und das genau das brauchten wir dafür. Und dann haben wir den eingeladen. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich kannte ihn nur vom Sehen irgendwo. Persönlich nie kennengelernt. Dann hatte ich ihn angerufen und gesagt, hast du Bock, das zu machen? Da kam er ja an mit so einem völlig abgeranzten AC-30. Der schleppte den an einem Henkel hinter sich her. Der Bespannstoff hing in Fetzen vorne runter. Und dann habe ich gesagt, du liebe Güte, wir haben uns jetzt eingeladen. Ne? Dann stellt er da Dinge dahin, macht ein bisschen Sound, spielt eine Stratocaster. Sound war super. Und dann sagt er, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Du musst jetzt hier mal versuchen, mit deiner Gitarre das aufzuwerten. Ruhig ein bisschen dreckig machen. Ja, lass mal laufen. Dann stand er da mit der Zigarette im Türrahmen, weil man hier drin darf man heutzutage nicht mehr rauchen. Inhalierte einmal tief. Lass mal laufen. Dann ließ mir das Lorben das Stück. Das dauerte seine 3-4 Minuten. Es passierte erstmal gar nichts. Er macht nochmal. Lass nochmal laufen. Dann ließ er nochmal laufen. Dann dachte er, ja, okay, ich habe eine Idee. Ja, dann spielt er. Und das war fast alles gut. Mhm. Aus dem Arsch, er hat das verstanden, wo es hingehen sollte. Hatte den Geist des Stückes verstanden. Und hat dann abgeliefert wie nix. Der ist leider vor 2-3 Jahren an Lungenkrebs verstorben.
Hatte ich gehört, ja.
Ein richtig guter Mann.
Mhm. Wenn du jetzt auf die Alben, die ihr so gemacht habt, alle zurückblickst, wie ist das, wenn man so ein Projekt dann abschließt? Ich meine, ich kann es jetzt von mir selber gerade so ein bisschen sagen, aber wie ist das für dich, wenn man das als Band abgeschlossen hat und dann an dem Punkt ist, jetzt ist es alles raus?
Ja.
Fällt man dann erstmal so ein bisschen in ein Loch oder schweißt das die Band vielleicht in dem Moment erst noch zusammen, dass man so das Gefühl hat, hey, wir haben ja was Cooles auf die Beine gekriegt und feiert das eine Zeit lang zusammen ab?
Ja, sag mal, das war bei unserer letzten Jazz-Universitäts-CD war das so. Und bei der ersten Platte war das auch so. Und dann kam irgendwann die Big 18. Das hat sich so lange hingezogen, dass der finale Punkt gar nicht spürbar war, wo ist jetzt Ende. Ne? Für mich war natürlich, ich war froh, den Schalter umlegen zu können, sagen so, das haben wir jetzt im Kasten. Aber für alle, die mitgespielt haben, habe ich dann ein halbes Jahr später irgendjemanden an, einen Posaunisten in der Stadt getroffen, sag mal, hast du, ist aus der Platte eigentlich was geworden? Ja, sag, ja, ist klar, schon längst auf dem Markt und so, ne? Hast du keine gekriegt? Dann komm, schick dir eine. Mhm. Und, also da war nicht so ein finaler Punkt. Das ist mehr so ausgetröpfelt, weil sich das über, allein die Bläser aufzunehmen, das hat über 3 Monate gedauert. Musste immer Termine haben, musste die Gäste laden, ne, und das dann einspielen. Bei dem jetzigen Ding bin ich mal gespannt. Die 40 Jahre Zwillinge und die Blechgang. Da bin ich auf die Idee gekommen. Ich komme komischerweise immer beim Motorradfahren auf Ideen. Da kam ich aus Spanien auf dem Motorrad. Dann sitzt du ja da so. Und wenn die Strecke gerade nicht kurvig ist und man immer mal geradeaus geht, zwischendurch langweilig zu fahren, dann habe ich immer Ideen. Dann habe ich gedacht, okay, was machen wir mit der Blechgang? Wir spielen jetzt 40 Jahre, lass uns doch nächstes Jahr, also 2024, eine 40 Jahre Zwilling und die Blechgang Tournee machen. Wobei Tournee ein bisschen hochgegriffen ist. Und damit verbunden ein Album. 40 Jahre die Zwilling und die Blechgang. Ja, habe ich ja gemacht und dann habe ich das unserer Band vorgeschlagen, präsentiert. Waren sie alle total begeistert. Es ging auch sehr schnell los. Schlagzeug war schnell drin. Was sowieso, den habe ich ja selber gemacht. Und so rudimentäre Gitarren und so. Und dann fing es aber an, sich zu ziehen. Und jetzt sind wir immer noch nicht fertig, weil die Oma wieder Geburtstag hat.
Kommt dann noch, ne?
Ja, also wenn wir nach dem Ableben der Oma dann endlich das Album auf den Markt bringen können, dann können wir ja 3 Kreuze machen.
Ich bin gespannt. Du hast vorhin erzählt, ist es eine Mischung aus Sachen, die ihr schon mal aufgenommen habt, aus alten Sachen? Und
ja.
Es sind auch neue dazwischen, glaube ich, ne, die ihr vorher noch nicht veröffentlicht habt.
Ja, da ist zum Beispiel ein ganz altes Stück, ist Ritchie im Radio.
Das kenne ich auch, ja.
Das hat uns, das war damals ein Stück in den Anfangsjahren, hat uns das sehr viele Türen geöffnet. Vor allen Dingen bei Sendern, weil das Ritchie im Radio, das muss wohl, war uns gar nicht klar. Aber es hat uns sehr viele Türen geöffnet. Da haben wir beim WDR eine Studio-Session gesponsert bekommen. Beim NDR in Hamburg, da gab es ein sogenanntes Hörfest. Da sind wir dann auch eine von den Bands gewesen, die dann auf dem Festival spielen konnten. Mit so einer Art Wettbewerb. Da haben wir dann, glaube ich, einen zweiten gemacht. Das war sehr gut. Dann haben wir da oben in der Hamburger Ecke viel gespielt. Das war eben Ritchie im Radio. Das ist eins der Stücke, die da drauf sind. Dann haben wir ein anderes Stück, das heißt Calypso. Auch ein Lied der ersten Stunde. Super Lied. Das fühlt sich jetzt ein bisschen anders an. Ich weiß nicht, weil wir andere Musiker haben. Mit den Musikern, die wir damals hatten, war das anders.
Mhm.
Das haben wir in einem anderen Studio auch aufgenommen. Also gar nicht bei uns aufgenommen. Und aber ich bin jedenfalls mal gespannt, wie das jetzt wird. Und dann haben wir aber auch ein neues Lied aus Ritchies Feder, was es auch schon eine Zeit lang gibt. Das heißt, so wie wir sehen Sieger aus. Das wird auch sehr schön, aber ganz anders natürlich. Als, wie gesagt, ist ein Spektrum. Ich hätte gerne noch ein paar andere Lieder auf das Album gebracht. Gab es zum Beispiel ein Lied, das fand ich damals sensationell, Mallorca, so ein bisschen stumpf ist Trumpf.
Mhm.
Eine richtige Bluesrock-Nummer. die textlich so den deutschen Touristen auf Mallorca und an solchen Stränden abbildet. Mhm. Also richtig mit allen Klischees drin. Sensationell fand ich auch den Text, der auch heute noch genau so wieder greift, wenn man sich so die Mallorca-Touristen vorstellt, die für einen Nachmittag oder für zwei Nachmittage nach Mallorca fliegen und dann wieder zurück nach Hause. Aber das ist nicht durch den TÜV gekommen. Mhm. Müssen die alle damit einverstanden sein. Auf jeden Fall schauen wir mal. Ich hoffe, dass es gut wird, dass es sich lohnt, sich das Album mal zuzulegen. Ich möchte auch, übrigens inspiriert von dir, ich war noch gar nicht sicher, ob wir tatsächlich ein Album in CD-Form herstellen, was kostet ja auch. Dann habe ich dein Opus, darf ich das schon sagen?
Ja, klar.
In den Händen gehalten und ich war, muss ich sagen, sowas von erschlagen. Das ist also, Leute, ihr könnt das ja nicht sehen am Radio, aber hören, wie ich es finde. Und ich muss sagen, ich finde es sensationell. Also es ist, glaube ich, 12, 13 Seiten, ne? Oder mehr?
40.
40?
Ja, mit Einband sind es 40 Seiten.
40. Also sensationell. Also es ist wirklich sehr schön. Man kann sich da hinsetzen, während die Musik läuft, die 40 Seiten durchblättern und genießen. So wie man es eigentlich nur bei Vinyl kann. Und dann am besten bei einem Gatefold. So ähnlich. Das hat mich daran erinnert. Mhm. Ist wirklich so. Weil die CD ist ja leider
tot.
Ja, ist tot und auch die Cover, die bieten halt nicht so viel. Mhm. Und was du da abgeliefert hast, das ist ein großes Format, viel größer als ein CD. Und CD ist hinten reingeklebt. Ne? Ist klasse.
Genau, gibt es mit CD oder ohne CD oder mit USB-Stick.
Ja.
Jetzt haben wir eigentlich gerade schon den perfekten Übergang zu meinem Album, von dem ich ja vorhin schon erzählt hatte, dass Gerd für Mix und Mastering verantwortlich ist. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt von einer Reprise, die auf diesem Album ist. Reprise erklärt Gerd euch gleich nochmal genauer, was das ist. Und das ist ein Ausschnitt aus How to Breathe, die Reprise. Und danach sprechen wir über mein Album. So, Gerd, was ist eine Reprise?
Ja, eine Reprise ist, stellt euch vor, ihr habt ein Stück gespielt, das euch gut gefällt und das ist zu Ende. Aber irgendwie habt ihr Bock, das nochmal zu spielen. Das ist eigentlich so ein Live-Gedanke. Und dann kann man diesen Live-Gedanken vielleicht auf ein Album auch bringen und sagt mal, komm, wir machen eine Reprise. Vielleicht spielen wir es ein bisschen rockiger oder ein bisschen ruhiger. Aber auf alle Fälle anders als den Originaltitel. Und das ist dann eine Reprise, würde der Franzose sagen. Eine Wiederaufnahme, oder? Wir picken das nochmal auf.
Genau. Ja, das war meine Idee bei der ganzen Sache. Ich bin ein großer Fan von Konzeptalben. Also so wie euer Alben glühen. Beispielsweise Dark Side of the Moon von Pink Floyd, The Lamp Lies Down on Broadway von Genesis oder gibt zahlreiche Beispiele. The Who, Quadrophenia, Tommy. Und meine Idee war dann halt, als ich meine Sachen gemacht habe, auch, dass so eine Reprise möglicherweise dem Album noch ein bisschen verhilft, noch einen besseren roten Faden zu kriegen. Und da ich dann noch Textidee über hatte zu diesem Song, habe ich gedacht, das ist vielleicht ideal, um diesen roten Faden ein bisschen weiter zu spinnen.
Super Idee, muss ich sagen. Super Idee. Das soll eine Reprise tun, ne?
Richtig, genau.
Ja, wie gesagt, dein Album finde ich auch gut, das passt alles zusammen. Wie gesagt, was ich auch gut finde, dass das Album mit dem Cover zusammenpasst. Man merkt, dass du da lange drüber sinniert hast. Das hat wahrscheinlich, wie lange hat das ganze Ding gedauert vom ersten Gedanken?
1,5 Jahre, ja, würde ich sagen. Also die ersten Töne habe ich im Sommer 2023 aufgenommen. Aber vielleicht so ähnlich wie bei eurem Album, noch ohne eine Idee, wohin die Richtung geht. Also es war erstmal nur, ich nehme mal was auf. Dann war der erste Song fertig. Ich habe gedacht, okay, ist cool. Habe weitergemacht. Und als dann die ersten paar Songs fertig waren, bin ich ja dann in der ersten Rutsche bei dir gewesen. Wir haben Mix und Master gemacht. Und mit der Auswahl von Songs, die ich da hatte, hätte ich jetzt keine EP veröffentlicht, weil dafür hätte irgendwie für mich noch was gefehlt. Also die Zusammenstellung der Songs, wie sie da war für mich keine EP. Ein Album natürlich auch noch nicht, weil es ja erstmal die ersten 5 Stücke, glaube ich, damals waren. Und dann dachte ich, erstmal nach und nach, monatlich eine Single, wie ein Veröffentlichungsrhythmus halt. Ne? Und ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus meiner Zeit im Hot Jazz Club, Veranstaltungsreihen planen, wo man sagt, am ersten Freitag im Monat ist immer dies und das Konzert. Und so habe ich dann gedacht, wäre es da auch ganz cool, an jedem ersten Sonntag im Monat eine Single. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann habe ich halt weiter aufgenommen. Und irgendwann war dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, die Stücke, die ich jetzt habe, die passen zusammen. Das ist ein Album mit vielleicht noch im Intro und Outro 2 Reprisen. Wäre das halt was gut zusammenpasst. Es gab noch einen 11. Song, der passte für mich nicht so gut rein, den habe ich dann weggelassen. Aber so ist es eigentlich völlig ergebnisoffen eigentlich entstanden, nach und nach.
Ich weiß nicht, wie das Hörverhalten der heutigen Konsumenten so ist. Ich befürchte eigentlich, dass die Hörer mit der Fernbedienung in der Hand da sitzen und dann skippen, weiterschalten und das und den Gedanken des Gesamten eigentlich so, dass der da so ein bisschen verloren geht, würde ich mir Sorgen machen. Ich merke, es gibt ja kaum noch Leute, die überhaupt noch einen CD-Player haben.
Ja.
Die hören das alle mit, die meisten hören mit über Spotify. Ich gehe mal davon aus, dass du hast die Dinger ja auch hochgeladen, deine Lieder hochgeladen, dass da auch dann am meisten gehört wird und gar nicht mal über die CD an sich.
Könnte gut sein. Also ich habe jetzt extra das Format mit diesem, ich nenne es jetzt XL-Booklet gewählt, weil ich bin einfach von mir selber ausgegangen. Ich habe keinen Plattenspieler, obwohl ich Vinyl eigentlich cool finde. Aber warum soll ich ein Vinyl rausbringen, wenn ich sie selber nicht hören kann? CD ist eigentlich genau das, was du sagst. Viele haben heute keinen CD-Player mehr. Dann habe ich gedacht, CD, zumindest den Fokus komplett auf CD will ich auch nicht. Und dann kam die Idee mit dem XL-Booklet, wo ich gedacht habe, ich habe eigentlich genug. Dadurch, dass es halt diese einzelnen Singles waren, gibt es halt schon mal zu jeder Single ein Artwork. Es gibt einen Text und das angereichert mit Fotos und ein paar anderen Dingen plus QR-Code, der dann halt zum Streaming führt, war dann für mich das Haptische, was die CD sonst früher hatte, die wir sonst so aufgenommen haben mit meinen ehemaligen Bands auch. Und dann habe ich halt Platz gelassen und gedacht, wenn aber jemand eine CD haben will, weil die gibt es ja auch, mein Vater, der wird nicht über Spotify irgendwas hören, der hört CDs, dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, den Leuten eine CD zu geben. Und deshalb habe ich jetzt so eine begrenzte Anzahl von CDs gemacht. Und man kann das Album jetzt quasi dann halt in verschiedenen Formaten bekommen, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ja, das mit dem Hörverhalten, das kann natürlich gut sein, dass es durch die Streaming-Dienste heute anders ist. Es ist ja sowieso.
Es fing ja mit der CD schon an. Auf der CD kannst du ja auch steppen.
Ja,
wenn du da
irgendwie bei einer Schallplatte, ne?
Ja. Und das hat ja teilweise, glaube ich, auch eine Auswirkung auf die Länge der Stücke gehabt. Während früher in den 60er, 70er Jahren, wo ich ja herkomme, 6-7 Minuten Stück auf irgendwelchen Schallplatten waren, sagt man ja heute schon, wenn du über 3 Minuten gehst, wird das schon gar nicht mehr bis zu Ende gehört. Ne?
Ja, ist, glaube ich, so im Moment allgemein der Zeitgeist. Ne? Auch wenn man so in Social-Media-Bereichen guckt, alles, was länger als eine Minute oder so dauert, wird dann auch schon nicht mehr zu Ende geguckt, sondern ich weiß gar nicht mehr den durchschnittlichen Wert, aber irgendwer hat mir mal gesagt, eigentlich sind es irgendwie 30 Sekunden, die Leute sich was angucken. Und das überträgt sich wahrscheinlich dann auf solche Hörgewohnheiten, die mit Musik zu tun haben, auch. Aber ja, letztendlich muss man wahrscheinlich trotzdem von dem ausgehen, was man selber fühlt. Ne? Und wenn man dann selber so das Gefühl hat, ich finde es als Album cool, dann ist es halt ein Album. Und letztendlich, was die Leute dann draußen damit anfangen, wenn sie es denn hören, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich hoffe, dass in meinem Fall das Booklet einfach das schlagende Argument dafür ist, zu sagen, ich nehme es auch als Album wahr.
Halte ich durchaus für möglich, dass das so ist. Finde ich übrigens noch mal, du schnittest das gerade so ein bisschen an, dass die Stücke, wenn die heute so kurz sind, und es geht ja um Myriaden von Musikanten, die gerne kommerziellen Erfolg hätten, die schielen dann auf das, was gerade angesagt ist, und dann, oh, 3 Minuten, das geht nicht, das müssen wir kürzen oder so. Ne? Dann hast du aber eigentlich auf deinem Herzen hast du eigentlich noch Material, was aus dem 3-Minuten-Song einen 7-Minuten-Song macht. Ja, dann mach ihn 7 Minuten,
genau.
Finde ich.
Finde ich auch.
Weil wenn man seine Vorstellung, seine Ziele oder was man so gerne hätte, nur daran misst, oder der Maßstab ist, kommerziellen Erfolg damit zu haben und dann die ganzen Regeln, die der Markt da aufstellt, versucht anzuwenden, finde ich schrecklich, finde ich ganz schrecklich. Ich habe die Erfahrung selber machen müssen, dass wir immer gucken, komm, pass auf, das geht nicht, wir müssen jetzt den letzten Refrain einleiten und dann Feierabend. Geht nicht. Also das möchte ich nicht mehr.
Es wäre für mich auch wirklich schwierig gewesen, weil mein Konzept, was hinter dem ja jetzt letztendlich ja dann Album steckt, war, dass ich mir gedacht habe, alles, was auf dem Album drauf ist, soll auch so in der Art live spielbar sein. Mit dem Loop-Gerät dann halt, wenn ich es jetzt alleine machen würde. Deshalb ist das Album, die Ronja, mit der ich auch eine Podcast-Episode aufgenommen habe, hat das beschrieben als vertikales Arrangement.
Vertikales Arrangement?
Also quasi nicht linear, sondern eher so, es kommt dann immer so ein bisschen was dazu. Also bei mir ist es halt quasi so, es fängt mit so einem, sagen wir mal, Grundloop an, Gitarre, Beatboxing oder sonst was. Und dann kommt was oben drauf und dann kommt der Gesang und dann kommt nochmal was dazu. Und die Steigerungen, die in dem Song passieren nicht wie in einer Band, kann ich auch gar nicht. Ne? Es ist dieses ganz Typische, was eine Band ausmacht mit Fill-Ins und Breaks und sonst was, wäre für mich ja so nicht möglich, sondern es kommt halt nach und nach was dazu oder es geht mal was weg. Und ich wollte es halt so haben, dass man sich zumindest vorstellen kann, dass das live auch so gespielt wird. Und dadurch haben die Stücke automatisch eine Länge, die über das Radiotaugliche wahrscheinlich hinausgehen. Also die meisten Stücke haben schon mehr als 5 Minuten Spielzeit.
Ja, ja. Ja.
Und das geht dann halt auch. Und wenn man das so durchziehen will und das so als sein Konzept sieht, geht es eigentlich nicht anders. Dann ist das halt so. Aber ja, wenn ich kommerziell erfolgreich sein würde, wollen würde, dann würde ich natürlich auch andere Musik machen und nicht so eine, sondern
eher
versuchen, so zu klingen wie Mark Forster und das irgendwie nach Möglichkeit in 3 Minuten verpackt.
Ja, schade. Armes Deutschland.
Ja,
ja, ich meine, er hat auch seine Berechtigung. Also es soll ja eine
klar
herausragend nette Persönlichkeit sein. Nur, wie gesagt, musikalisch ist es ja, ist ja perfekt, wie das alles produziert ist. Nur mir persönlich ist es zu perfekt, zu glatt.
Mhm. Ich glaube, dass ich bis vor einigen Jahren noch wesentlich intoleranter bestimmten Musikrichtungen gegenüber war. Mittlerweile denke ich halt eher so, es gibt unterschiedliche Musikrichtungen für unterschiedliche Dinge, die man fühlen möchte. Und wenn man Party machen will, kann man mit meiner Musik, glaube ich, nichts anfangen.
Nee.
Und je nachdem, was man dann so bezweckt und warum man überhaupt Musik hört, was für eine Stimmung man für sich selber erreichen will, gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Und ich kann das alles irgendwie auch ganz gut akzeptieren, dass es die gibt, so wie sie sind. Muss man nicht selber mögen, aber je nach Stimmung kann das ja auch mal variieren.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Also es gibt ja unvorstellbar Unterschiedliches, was auf dem Markt sich tummelt oder was es von früher noch gab. Und ich habe mir da auch wirklich abgewöhnt, das alles zu verteufeln. Das hat jedes Ding, fast alles hat seine Berechtigung. Es gibt natürlich die politisch, wenn das rechtsradikales Zeug ist, ich habe mal hier so ein paar Leute im Studio gehabt.
Echt?
Wow. Die habe ich dann nach Hause geschickt. Ne? Dann habe ich überhaupt nicht weitergemacht. Sucht euch ein anderes Studio. Das natürlich nicht. Also ja, aus meiner Warte jetzt.
Ja.
Aber ansonsten, ich habe zum Beispiel mal in einer damals, das ist jetzt 20 Jahre her, in einer Oldie-Band gespielt. Da war ich das Baby. Ich bin ja jetzt 74 und da war ich 54 und die Kollegen, mit denen ich spielte, die waren 20 Jahre älter. Ein Trio. Da haben wir Kaffeehausmusik gespielt. Ja, da kam dann Walzer drin vor. Ein Walzer, gibt es Leute, die, wenn die Walzer hören, dann sagen die, das ist ja Rentnermusik. Mach ja sein. Aber auch Rentner haben verdient, mal was Ordentliches auf die Ohren zu bekommen.
Ja.
Und das hat total Spaß gemacht. Ich habe da gelernt, dass man beim Walzer noch was weglassen kann, am Bass jetzt. Ich habe mit meinem alten Bassverständnis da rangegangen und dann sagte der Gitarrist zu mir, übrigens alter Mitstreiter von Udo Lindenberg, sagte dann zu mir, du gib das mal auf mit deinem Walzer. Du brauchst die Auftakte gar nicht spielen. Wenn du auf der 1 da bist, das reicht.
Mhm.
Und auf der nächsten 1 den nächsten Ton. Ja, habe ich gedacht, ja, wenn er meint, kann er haben. Ja, dann habe ich das gemacht und habe gesagt, das dient dem Ding, das dient dem Lied.
Mhm.
Und das sind so Erfahrungen, die man, glaube ich, macht, wenn man selber das unterschiedlichste Musik spielt. Ich habe auch 10 Jahre lang in einer Swingband gespielt. Nun, die sind jetzt auch alle schon älter. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also nicht nur Lieder gelernt, nicht nur Repertoire gelernt, sondern auch, wie sich das anfühlen muss.
Mhm. Wenn man das dann tut und hat keine Scheu davor, in irgendeine Kiste gesteckt zu werden. Ich bin von Leuten angesprochen worden, die haben gesagt, was machst du denn da? Das ist ja Schnabeltassenpop. Mhm. Völlig krank. Völlig bescheuert. Weil es kommt auch darauf an, erstmal, was der Musikant, der auf der Bühne steht, was der dabei empfindet, ob er das gut macht, ob ihm das gefällt. Und der steht ja nicht umsonst auf der Bühne, der ist ja engagiert worden. Also muss es Leute geben, die Interesse haben, das zu hören.
Ja.
Und wie gesagt, und dann, ich stehe auf Walzer und Sechsachtel, das ist, darf ich vielleicht mal kurz einflechten, unsere Blechgang, da gab es mal ein Problem, da haben wir auch einen Schlagzeuger, der stand auch nicht auf Walzer. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kann ein professioneller Musiker sich prinzipiell gegen Walzer wenden? Sowas spiele ich nicht, sagen die dann. Ne? Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, habe mir eine ganze CD zusammengestellt von irgendwelchen namhaften Größen, die die Walzer gespielt haben. Bin dann bei, habe ich gar nicht mehr alle im Kopf, das ist schon lange her. Dann habe ich denen alle eine CD gebrannt, sage, hört euch das mal an. Ja, ja, aber das hört sich ja gar nicht an wie Walzer. Ich sage, hört es euch an. Ich wollte nur mal einen Walzer spielen. Mhm. Wie wir den dann machen, das bleibt ja uns überlassen. Aber nicht von vornherein generell sagen, Walzer spielen ist was für Rentner.
Ja.
Und wenn das dann heute so wäre, dann muss ich sagen, dann lasst ihr alle mal einen Walzer spielen, weil ich bin ja jetzt Rentner.
Ich habe auf meinem Album auch 2/6-Achtel-Takte drauf.
Ja, das finde ich, ich finde dieses nicht symmetrische an einem Walzer oder einem Sechsachtel, das finde ich, es hat so einen gewissen Charme, den kann ein straighter Vierviertel gar nicht haben. Wenn der Vierviertel schon ein bisschen angeschaffelt ist und die Sechse da drin sind so ein bisschen, dann kriegt das schon wieder ein bisschen Würze. Ne? Mhm. Deshalb finde ich persönlich, aber das ist natürlich auch wieder persönliche Geschmackssache, ich stehe auf Walzer, Sechsachtel und dann Shuffle, angeswinken, Vierviertel, finde ich gut.
Und ich finde, wenn man, so wie du sagst, wenn man ihn auch ein bisschen anders klingen lassen möchte, die klassischen Betonungen beim Sechsachteltakt, die sind ja auf die 1 und die 4 quasi, ne, dass man 1, 2, 3, 4, 5, 6 zählt. Wenn man das mal einfach ganz anders macht und die Betonung irgendwo anders hinpackt.
Ja, dann, ja, du hast ja deine, du hast ja deine Vorbilder bei Genesis. Und
da entstehen ja dann auch andere Dinge.
Andere Gefühle auch. Ne?
Ja. Genau, und du hörst es halt und denkst nicht sofort an Walzer, sondern fragst dich vielleicht erstmal, was ist das für eine Taktart? Ja. Oder man zählt erstmal und dann merkt man, okay, das ist eigentlich jetzt nichts Krummes, sondern so ein Sechs-Achtel-Takt, aber da liegen die Betonungen halt so anders, dass es halt nicht klingt wie beispielsweise All Blues von Miles Davis oder so, sondern einfach einen anderen Charme hat.
Ja, und ich meine, Dreiviertel und Sechs-Achtel ist ja nicht so weit von unserer mitteleuropäischen Kultur entfernt, dass man sagen könnte, da muss man sich erst zwanghaft dran gewöhnen. Das ist ja nicht.
Genau.
Da sind ja Fünfer oder Siebener oder Neuner oder sowas. Das ist ja schon wieder anders. Das ist dann schon wieder, da muss man sich schon bewusst drauf einlassen. Es sei denn, es ist so gespielt oder die Komposition ist so gefasst, dass es einfach ein Fünfer sein muss. Ich habe ja für die Jazz-Universität habe ich ein paar Stücke gemacht, da war unter anderem auch ein Fünfer dabei. Den habe ich auf dem Motorrad entstanden übrigens. Der ist so einfach und so simpel, bis auf die Tatsache, dass er ein Fünfer ist, was nicht jeder sofort kann, wenn er es noch nie gemacht hat. Aber wenn man das Lied dann kennt, dann ist es überhaupt kein Akt, kein Thema.
Ja, das finde ich auch bei ganz vielen Songs so. Es gibt einfach viele Songs, die hat man so oft gehört, dass man sie einfach mitspielen könnte, ohne überhaupt drüber nachzudenken, was für ein Takt das ist. Ne? Ich finde zum Beispiel Money von Pink Floyd ist ja auch ein 7/4-Takt, glaube ich. Ne?
Ja, Wolf, keine Ahnung.
Aber das stimmt, das ist anders. Salisbury Hill von Peter Gabriel ist auch ein 7/4-Takt, ja, glaube ich.
Den finde ich schwer.
Ich nicht, weil ich so oft gehört habe, dass ich es nicht zähle. Und ich finde auch nicht, dass es dann so krumm klingt. Aber es gibt natürlich andere Musik, die dann halt noch mehr so in die Kerbe reingeht und dann
sagt... Bei Salisbury Hill habe ich meine Probleme. Jedes Mal, wenn das Ding läuft, fange ich an zu zählen und ich fliege immer raus.
Ja, das, was ich gerade gesagt habe mit dem 7/4, stimmt auch nicht ganz, weil da ist, glaube ich, auch ein Taktwechsel drin.
Ja.
Aber ja, für mich ist das eigentlich so ganz, ganz normal
quasi. Also es gibt Kollegen, die sagen, wenn Leute sowas komponieren, dann sind das Schweine. Die wollen nur, dass die anderen Musikkollegen nicht kapieren, was wir da machen.
Glaube ich nicht.
Glaubst du
nicht?
Nee. Ich hoffe nicht, dass es so ist.
Da ich selber auf dem Album ja auch 2 Siebener drauf habe, manchmal entstehen die Ideen einfach so. Ich glaube, das liegt auch an den Hörgewohnheiten, die man selber hat. Ne? Wenn man viel so ein Zeug hört, Sting ist ja auch so ein Beispiel dafür, der hat ja auch auf einigen Alben 7/8, 9/8 Takte oder auch mal irgendwie so ein 5/4 Takt drauf und sowas. Und das ist so gut gemacht, dass es trotzdem auch noch in Anführungsstrichen als Popmusik funktioniert.
Ja, ja, dann finde ich das gut.
Und wenn man sowas häufiger mal hört und sich so ein bisschen davon löst, habe ich festgestellt, dass man manchmal automatisch auch Ideen hat, die nicht unbedingt in ein 4/4-Schema passen. Das ist dann einfach, kommt dann einfach so.
Ja, ja. Dave Brubeck, klassisches Beispiel.
Ja.
Der macht ja so viel schräge Takte, also ich sage mal schräge Takte, der macht auch so ungewöhnliche Takte und macht das so gut, wenn das gut an der Melodie hängt, dann passt das.
So ist das genau.
Take 5.
Richtig. Ich habe ja lustigerweise Take 5 eine längere Zeit mal in so einer funkigen 4/4-Version gespielt. Wir haben es dann immer Take 4 genannt. Und hatte mich so daran gewöhnt, dass es jetzt ein 4/4-Takt ist, dass es dann wieder schwer für mich war, in den 5/4 zu kommen, als ich es mal wieder anders spielen musste. Aber ich glaube, das ist halt wirklich Hörgewohnheit oder wie oft man etwas gehört oder auch gespielt hat.
Ja.
Dann ist es einfach so verinnerlicht, dass Taktarten eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Ja, also wenn die selbstverständlich kommen und das nicht so man nicht das Gefühl hat, der Musiker muss sich aber anstrengen, gerade zu zählen, das kommt ja dann auch vor. Wir haben, ja. Als wir Schülerband noch waren, dann haben wir, da hatte John McLaughlin mit seiner Inner Mounting Flame, die Platte, sein großes Coming Out, da sind ja auch ganz viel schräge Dinger drin. Mhm. Und wir waren Schülerband, konnten bis 4 zählen, bis 3 war schon schwer. Und dann haben wir uns an Sachen rangemacht, die John McLaughlin gemacht hat. Und das war, wir kamen uns vor
Meeting wie die Helden. Meeting of the Spirits heißt dieser erste Song von der Platte, glaube ich. Ne? Der ist,
wie? Ja,
Meeting of the Spirits ist, glaube ich, die Eröffnung von dem Album The Inner Mounting Flame.
Kann sein, jetzt muss ich mal wieder auflegen. Super Platte.
Ja.
Aber wie gesagt, für eine Schülerband einfach 5 Niveaus zu hoch.
Ja.
Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, wir haben dann gespielt, wir haben viel gespielt, weil wir waren damals die erste Boygroup.
Ah.
Im Sauerland. Wir waren 16 oder 17 oder so. Ne? Und dann spielten wir auf der Bühne, spielten das Zeug und sagten, okay, was sind wir, klasse, was sind wir, eine Superband, dass wir so kompliziertes Zeug spielen. Und dann kommen dann Leute vorne an die Bühne und sagen, könnt ihr mal wieder Beatles spielen?
Ja, sowas kommt vor.
Ja, dann haben wir Beatles gespielt und die Welt war in Ordnung.
Genau.
Tja, Martin, jetzt haben wir schon viel über Musik geredet und viel über Spotify und YouTube und was auch immer. Schön wäre, wenn das, was wir uns so vorgenommen haben, dass unsere Alben, die wir so aufgenommen haben, nochmal ihren Weg finden würden an Leute, die das gutieren, sag ich mal.
Mhm.
Und wir haben ja die Möglichkeit, auf Konzerten nochmal was an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Eine Plattenfirma zu finden, die sowas nochmal wieder treibt. Ich habe das aufgegeben, wir haben einen Major-Deal gehabt. Ich glaube da nicht mehr dran. Das ist den ganz Großen vorbehalten.
Ja, also ich habe es für meine Aufnahme vor allen Dingen einfach für mich selber gemacht, ohne überhaupt daran zu denken, dass ich damit Geld verdienen kann oder irgendwo bei einer Plattenfirma irgendwas damit anstellen könnte oder sonst wie. Und ich würde jetzt mal sagen, zu dem Punkt, an dem ich damit Geld verdiene, müsste ich schon ganz schön viel verkauft haben.
Ja, also, ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Musikern das so ist, dass die eigen selbst produzierte Platte im Plattenschrank die teuerste von allen ist.
Ja, ja, aber es, ich meine, man rechnet natürlich sowieso erstmal das, was man faktisch wirklich an Geld ausgibt. Jetzt in meinem Fall für ein gedrucktes Booklet und einen super Grafiker, der sich mit mir hingesetzt hat und das in diese Form gegossen hat. Und Tonstudio hat natürlich ein bisschen Geld gekostet, das Veröffentlichen selber über solche Plattformen wie DistroKid und Co. kostet auch erstmal Geld. Und bis man das wieder reingespielt hat, ist ja auch schon erstmal ein Ziel, aber da hat man noch lange nicht dazu gerechnet, wie viel Arbeit da drin steckt.
Ah, das, wenn du das in Geldwerte Dinge umrechnen willst, dann vergiss es.
Ja.
Das findet nicht statt.
Und das Gute ist ja wahrscheinlich, dass man sich auch diese Gedanken nicht macht. Also ist ja nicht so, als wenn es jetzt irgendwie so ein 9-to-5-Job wäre und man quittiert dann immer, wie viel Zeit man wirklich reingesteckt hat. Aber wenn 1,5 Jahre, in meinem Fall sind es jetzt 1,5 Jahre, in diesem Album stecken, dann macht man mal hier was, dann macht man mal da was, dann hat man hier wieder eine Idee, da wieder eine Idee. Dann geht man das dritte Mal zu Gerd ins Studio und sagt, hey, können wir nochmal an dem Mix was ändern? Hier ist nochmal was, was geändert werden muss. Und letztendlich ist es so wahnsinnig viel Gedanken und Zeit reinstecken, dass man sich das auch gar nicht ausrechnen darf, glaube ich.
Ja, das, also man muss dahin kommen. Ich glaube, es gibt am Anfang eine so eine Musikerlaufbahn, ob es nun Hobbymusiker sind oder Berufsmusiker, gibt es immer den großen Traum oder oft bei vielen den großen Traum, irgendwann mal so wie die ganz großen Größen auf den großen Bühnen zu stehen, mit der Hand ins Publikum zu winken und jede Handbewegung sagt, ah, das klingelt wieder im Kasten. Da muss man sich von frei machen.
Ja.
Und wenn man sich da, wenn man es schafft, sich davon frei zu machen, dann kann man auch die Musik machen, die man schön findet. Ne? Man muss nicht irgendwie diesen kommerziellen Zwängen da auf anhängen.
Genau, und quasi im Detail das machen, was man machen möchte.
Ne? Das finde ich aber bei deinem Ding auch super. Da, ich habe das, gestern Abend lief das ja, da waren, haben wir zum Abendbrot hier Schwiegersohn, Tochter und ein paar Enkel da gehabt, dann lege ich mal eine Platte auf. Was ist das denn? Ne? Das ist ja so anders als das, was man kennt. Also würde so auf WDR 4, WDR 5, wird das nicht, WDR 5 vielleicht noch in so einem Spaten-Dingsbums. Das an sich finde ich schon mal gut. Nur allein das Ding, dass das schon besonders ist.
Das ich glaube, das muss man, glaube ich, von außen sehen. Also wenn ich jetzt selber drüber nachdenken würde, würde ich sagen, wahrscheinlich ist es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anders und erkenne dann auch so ein bisschen die Vorbilder, die ich halt habe, in den Songs oder in den Ideen, in der Art und Weise, wie es gemacht ist, dann irgendwie wieder. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das nicht einschätzen muss. Aber wenn es mir gesagt wird, ist es irgendwie was Eigenes und klingt vielleicht anders als andere Sachen, habe ich natürlich, da wehre ich mich nicht gegen. Das finde ich okay.
Nein, also ich finde, das ist das Erste, was ich denke, was ich jetzt gestern Abend gedacht habe. Ist wirklich besonders, dass Vergleichbares, ich wüsste gar nichts Vergleichbares. Müsste ich dann wahrscheinlich bei Genesis nachgucken, ne, oder?
Ja, ich habe in meiner Notizen-App auf dem Handy habe ich gesammelt, was mir im Laufe des Jahres so gesagt worden ist, woran es die Leute erinnert. Und das sind echt die unterschiedlichsten Sachen. Also von Radiohead über Sting. In einer Podcast-Episode verglich auch einer von meinen Gästen einen Song mit etwas von David Bowie. Sind alles Sachen, mit denen ich sehr gut leben kann. Und gleichzeitig weiß ich natürlich von mir selber, ich bin ein riesen Peter Gabriel-Fan. Ich stehe auch total auf Pink Floyd. Und ich glaube, man kann, wenn man das weiß, wahrscheinlich auch so ein paar Tendenzen zumindest wiedererkennen. Also wie vorhin angesprochen, die Reprise, die bei Dark Side of the Moon zum Beispiel irgendwie von Breathe auftaucht, die habe ich jetzt auch. Ist zwar jetzt nicht Pink Floyd eigen, dass man Reprisen macht, aber für mich kommt es wahrscheinlich aus meiner in Musikentwicklung von solchen Alben dann auch zu sagen, ich habe Bock, so ein Konzept irgendwie mit einzuflechten. Ich weiß jetzt nicht, ob man vom Konzeptalbum bei mir sprechen kann, aber zumindest hat es so diesen roten Faden. Und ich glaube, an solchen Punkten könnte man wahrscheinlich schon Sachen ausmachen, wo ich sagen würde, das erinnert vielleicht an XY.
Ja, ja, da kommst du gar nicht. Man kann sich ja auch gar nicht frei von den Sachen machen, die einen sein Leben musikalisch begleitet haben. Also genau. Meine großen Helden waren in frühen Jahren waren die Beatles, weniger die Stones. Das hat sich auch wieder geändert. Dann später war ich Crosby, Stills, Nash & Young Fan, Neil Young Fan, Vanilla Fudge, eine ganz großartige Band. Ne, das sind alles Dinge, die einen irgendwo beeinflussen. Und wenn ich dann irgendwie meine Aufnahmen höre, wo ich dann selber Bass gespielt habe, denke ich auch, das ist ja nur ein paar Takte, aber das hört sich an wie Tim Bogert von Vanilla Fudge. Mhm. Dann denke ich, oh, dann kann es ja nicht nur schlimm sein.
Ja.
Ne, so.
Genau.
Und dann könnte ich auch sagen, ach, weißt du, das Lied hat jetzt mal 6 Minuten. Wir könnten da ein paar Takte rausschneiden, dann kämen wir auf 4,5. Aber wir könnten das auch einfach lassen. Und lassen es 6 Minuten laufen.
Ja, warum auch nicht, ne?
Ja. Und wenn die Leute das dann hören, finden es gut und schauen es trotzdem an, weil es zu lang ist, dann finde ich, haben sie es auch nicht besser verdient.
6 Minuten ist ja nichts eigentlich.
Ist ne? Nichts.
Stairway to Heaven ist länger.
Ja.
Und von Dire Straits, Telegraph Road, dauert, glaube ich, fast 15 Minuten. Das hat mich damals als Jugendlicher auch nicht gestört.
Echt? Ist das live oder was?
Nee, ist die Studiofassung.
Echt?
Ja, ist ein 15-Minuten-Song. Und den spielt, bis zuletzt hat Mark Knopfler den immer noch auf der Bühne auch wieder gespielt. Auch in seinem Soloprogramm.
Auch so lange dann?
Ja, ja. Das gehörte halt so dazu. Also es gibt so bestimmte Songs, da war das so. Und das sind 6 Minuten ja nix. Also ja, ja. Irgendwie ist das eigentlich gar nicht so richtig schlimm. Aber es ist halt so, wie du sagst. Ne? Entweder man kommt dann damit klar. Bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so, in einem von den Songs habe ich seine 6 Minuten nicht angemerkt. Ich habe das aufgenommen, habe das alles gemacht und dachte eigentlich, okay, der ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer geworden. Und dann habe ich es runtergezogen und angeguckt und gesehen über 6 Minuten und habe mich selber darüber gewundert und mich dann gefragt, sollte ich jetzt was rausschneiden davon? Habe es mir nochmal angehört und gesagt, nee,
Ja, das ist auch richtig.
Ist Quatsch. Also eigentlich ist nichts drin, was ich rausschmeißen will. Und dann
ist du hast ja den ganz großen Vorteil, wenn du solche Fragestellungen vor dir liegen hast und sagst, wann mache ich das jetzt? Dann kannst du das selber entscheiden. Wir sind jetzt eine Band, wir sind fünf und dann tauchen immer wieder irgendwelche andere Meinungen auf. Es gibt ja Leute, die das anders sehen. Ne? Die sind nicht in der Lage, sich ein Zapperstück anzuhören, wo allein 3 Minuten er sein Solo zelebriert.
Ja.
Aber wenn man es schafft, Zapper ist ja auch nur ein bisschen kompliziert, wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, um zu versuchen, das 3-Minuten-Solo in dem 7-Minuten-Stück gut zu finden, dann ist das ein innerer Vorbeimarsch.
Ja. Ne? Stelle ich mir tatsächlich in der Band schwieriger vor. Ich meine, ich kenne es natürlich aus meiner Vergangenheit auch, dass man dann unterschiedlich diskutiert über bestimmte Richtungen, die man einschlägt. Und dann geht es auch hin bis zu der Reihenfolge vom Album, wann kommt welches Stück.
Ja, ja.
Sind natürlich dann so leidige Diskussionen, ne?
Ja, das ist mir persönlich jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig finde ich die erste
Nummer. Wie kann dir das denn nicht wichtig sein? Also total, die Reihenfolge ist doch super wichtig.
Ja, natürlich ist das wichtig, aber
das heißt, du bist ja kompromissbereiter.
Ich bin ja kompromissbereit.
Ja. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über Musik, Alben gesprochen und man kommt ja dann immer vom einen aufs andere. Was mich jetzt zum Schluss, zum Ende hin nochmal interessieren würde, wenn du deine 3 Lieblingsalben nennen müsstest, welche wären das?
Ja, ich habe 800 Alben ungefähr. Vinyl.
Und okay, willst du mal aufzählen, die Reihenfolge von
800? Ja, alphabetisch. Fängt an mit ABBA, geht weiter mit Beatles, geht weiter mit Colosseum, Chicago und so weiter und so fort. Ich habe 2 Abteilungen, ich schätze mal ungefähr 600 Rock'n'Roll und Pop-Gedöns und die anderen Jazzplatten. Also wenn, es ist bei mir immer stimmungsabhängig, was ich höre. Aber es gibt Abende oder Tage, da lege ich gerne Vinyl auf, setze mich dann dahin und je nachdem, was ich für eine Stimmung habe, greife ich dann zu einer entsprechenden Platte. Du fragst jetzt nach 3 Alben.
Angenommen, du müsstest jetzt 3 Alben mit auf eine Insel nehmen.
Ja,
das ist natürlich heute totaler Quatsch, weil wir können ja alle Alben immer dabei haben. Ne?
Ja, aber wenn dann der Rettungsdampfer vorbeikommt und fragt, hör mal, du hast ja 3 Schallplatten, ist da zum Beispiel die, wie heißt das Album, von Vanilla Fudge dabei? Ja, habe ich. Und das andere? Hast du vielleicht Crosby, Stills, Nash & Young, Déjà-vu? Habe ich auch. Und dann kommt die entscheidende Frage. Hast du auch Oscar Peterson, die Hymne? Ja, sag ich, wie kommst du da jetzt drauf? Die habe ich auch. Ja, das ist meine Eintrittskarte auf das Rettungsboot. Dann haben mir diese 3 Alben geholfen, von der Insel wieder wegzukommen. Aber solche Sachen, das sind, also wie gesagt, diese Vanilla Fudge höre ich gerne. Das macht sich ja daran fest, wie oft ich zu der Band greife, um die mal wieder zu hören. Bei Vanilla Fudge habe ich das Problem, dass dann alle, die ansonsten noch im Haus wohnen, entweder sagen, mach das leise oder hau ab, oder die hauen alle selber ab.
Mhm.
Also das kann ich nur machen, wenn ich alleine bin. Und Crosby, Stills, Nash & Young, das ist ja so eine, kennst du die?
Ja, ja.
Das ist ja so eine wundervolle Platte. Die tut überhaupt keinem weh, ist ganz, ganz hochwertig gesungen. Und mich wundert das, wie das damals mit den, sagen wir mal, kargen Aufnahmemöglichkeiten, die Tonstudios damals hatten, wie die sowas super musikalisch, klanglich, perfektes hinkriegen konnten. Das finde ich super. Ja, und dann die Beatles-Alben. Da gibt es natürlich auch etliche, die ich super finde.
Könntest du an diesen Beispielen, die du jetzt aufgezählt hast, auch sagen, was das Album für dich ausmacht? Also jetzt nicht nur super Band und super produziert und so, sondern warum es ein Album dann ist, was besonders heraussticht?
Bei Vanilla Fudge auf jeden Fall fallen die Vanilla Fudge-Alben in eine Zeit. Ich hatte eine Schwester, die ist tödlich verunglückt. Und in der Zeit habe ich viel Vanilla Fudge gehört und unter anderem eine Ballade, die heißt People Get Ready. Das ist ein amerikanisch-traditionelles Ding von denen.
Mhm.
Und das alles zusammen, so ein emotionales Gewusel von Verlust der Schwester und dann in der Situation die Platte, das und dann bei Crosby, Stills, Nash & Young, die Platte kam, als die damals aktuell war, ich weiß die Jahreszahl jetzt nicht mehr, habe ich die gar nicht gehabt, die habe ich von meiner Schwester geerbt, die hatte auch so, was weiß ich, 20 Platten oder was.
Mhm.
Unter anderem auch die ganzen Genesis-Platten habe ich alle von meiner Schwester geerbt, die da oben stehen.
Mhm.
Und da bin ich drangekommen, als ich in Spanien im Urlaub war, dann haben wir so ein paar Holländer kennengelernt und die hatten das ständig am Laufen. Also die, zum Beispiel Our House. Our House is a very, very, very fine house with two kids. Du kennst das nun mal. Mhm. Und da verbinde ich irgendwie so diese emotionale Ebene, die man so hat, wenn man da im Urlaub ist. Ja, nichts zu tun, kurze Hose, Sonne, abends eine auf die Lampe und dann Crosby, Stills, Nash & Young. Super.
Also würdest du sagen, Alben haben für dich dann auch so einen autobiografischen Hintergrund, der mit deinem eigenen Leben zu tun hat und du ordnest das nicht vielleicht zu, aber es hängt dann damit zusammen, dass sie dich in eine bestimmte Stimmung versetzen.
Es hat auf jeden Fall mit der Epoche zu tun. Dann allerdings nicht nur Alben, sondern auch das, was Singles werden. Aber wenn es ein Album ist, dann ist es natürlich gewichtiger, weil da sind dann mehrere Lieder drauf, die dann an die Epoche erinnern.
Ja. Und man nimmt sich dann halt auch mehr die Zeit wahrscheinlich dann.
Ja. Ne? Ja. Und das war bei mir, wie gesagt, also Vanilla Fudge, die Renaissance, glaube ich, heißt die, und Rock'n'Roll gibt es auch noch eine. Die heißt so, ein Album, und dann Crosby, Stills, Nash & Young auf jeden Fall, die Déjà-vu. Und wie heißt die andere dann? Die Four-Way Street gibt es dann noch, das ist ein Live-Ding. Übrigens finde ich übrigens auch sensationell, wie gut das klingt, wenn die Kollegen da zu viert singen. Live ist der Hammer. Mhm. Wirklich richtig, richtig gut.
Habe ich aber auch schon mal festgestellt. Ich habe da ja kürzlich mal drüber nachgedacht, wenn man sich die Frage stellt, warum höre ich die Musik, die ich höre? Warum interessiert mich das, was mich interessiert? Ich stehe schon auf Moll.
Ja.
Ja, ich höre schon gerne ernstere Musik. Und glaube, dass das bei mir auch einen autobiografischen Grund hat. Diejenigen, die jetzt den Podcast schon eine Weile hören, die werden das wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich hatte im Jahr 1992 mit meinem Bruder zusammen einen Zusammenstoß mit einem Neonazi, der meinen Bruder auf die Intensivstation geprügelt hat. Und ich mein Bruder kann sich nicht dran erinnern. Ich habe die Bilder noch im Kopf, was damals passiert ist. Und zu dem Zeitpunkt, als die Sachen passiert sind, so im Nachgang zu diesen ganzen Sachen, habe ich, glaube ich, tatsächlich angefangen, ernstere Sachen zu hören, die sich mehr mit dem Inneren beschäftigen. Und ich glaube, kurz danach, ein paar Wochen nach diesem Ereignis, ist von Peter Gabriel der Song Digging in the Dirt erschienen, der auch darüber handelt, wie er sich mit seinen inneren Dämonen auseinandersetzt. Und ich habe mir darüber damals keine Gedanken gemacht, aber es hat mich angesprochen. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, was gerade los war, warum es mich angesprochen hat. Also ich glaube, dass das bei mir viel verändert hat, dass so einzelne Situationen, wie vielleicht auch das, was du von deiner Schwester erzählt hast, dann auch bestimmte Sachen in eine Richtung lenkt.
Ja, bei dir sind es ja auch oft textliche Sachen. Also wie gesagt, Texte ist bei mir, da bin ich ein bisschen unterbelichtet. Wenn da wirklich Texte sind, die mich wirklich direkt packen, das kommt auch vor, aber nicht wirklich häufig. Das kennst du zum Beispiel von Nina Simone, Strange Fruit.
Oh ja.
Das Ding ist ja der Hammer.
Ja.
Das ist unglaublich. Jetzt, wo ich sage, kriege ich eine Gänsehaut. Oder zum Beispiel von Falco, dieses Genie. Das weiß ich noch genau, da bin ich mit dem Auto in der Stadt gefahren, mit der alten Ente irgendwie, wollte irgendwas einkaufen oder was, und dann lief das Ding und dann bin ich an den Rand gefahren, um mir das Ding anzuhören. Das hat mich so gepackt. Das kommt also auch vor, aber das ist eigentlich eher, für mich ist die Musik wichtiger als der Text.
Bei mir ist es manchmal auch so, wenn ich auf den Text nicht achte, transportiert die Musik im besten Fall vielleicht trotzdem das, wofür der Text steht. Und dann spürt man es und fühlt man es halt auch ein bisschen. Strange Fruit finde ich auch sehr krass. Ich habe vor einiger Zeit mal einen norwegischen Künstler für mich entdeckt, der heißt Moddy. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Der hat ein Album rausgebracht mit dem Titel Unsongs. Da sind keine eigenen Stücke drauf, sondern nur Stücke, die zu der Zeit, als sie erschienen sind, in der Situation und in dem Land, in dem sie erschienen sind, eher zensiert worden sind. Und er hat Strange Fruit auch mit auf dem Album drauf, weil das ja auch nicht unbedingt ein Song ist, den man damals hören wollte, als er rausgekommen ist.
Ich weiß nicht, wann ist er rausgekommen?
Ich kann die Jahreszahl jetzt nicht genau sagen. Er hat das beim Konzert, ich habe ihn auch live gesehen, hat er dazu auch ein bisschen was erzählt, zu jedem einzelnen Song. Da war dann auch Army Dreamer zum Beispiel dabei und hat gesagt, dass das zu der Zeit, in der England gerade im Krieg war, im Radio nicht gespielt werden durfte. Und so ist das Konzept von diesem Album. Dadurch bin ich nochmal neu auf Strange Fruit aufmerksam geworden und habe dann auch nur gedacht, wie heftig ist dieser Text? Der ist echt krass.
Ja, da sind ja Lili Marleen zum Beispiel, ist auch so ein Ding. Das ist zwar ein bisschen seichter, ein bisschen oberflächlicher, wirkt das, aber greift auch tief.
Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende.
Völlig.
Ich überlasse meinem Gast ja immer das letzte Wort.
Tja, Martin. Lang sind die Zeiten her, dass wir uns erstmalig hier begegnet sind.
Ja.
Ich weiß noch, wie euer Posaunist kaum über die Scheibe gucken konnte.
Mhm.
Und wir eigentlich das größte Drama war im Studio, dass er den Schlüssel verloren hatte und er nicht wusste, wie er es seinen Eltern erzählen sollte. Ja, und heute sitzt du hier, du hast einen ordentlichen Beruf, bist Musiker, Berufsmusiker geworden, wenn man so will. Ich bin schon in Rente, noch Berufsmusiker. Und ja, irgendwie geht das immer weiter. Ne? Man hat immer genug zu tun, genug zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leute das interessant finden, wenn wir uns hier aus dem Nähkästchen plaudern. Aber schauen wir mal.
Ja. Und wie am Anfang schon gesagt, ihr habt ja ein Album mit dem Titel Beide oder Keinen. Und diese Episode trägt den Titel Beide oder Keinen Teil 1, weil natürlich dein Bruder auch noch zu Wort kommt. Bisschen mit anderen Aspekten. Da geht es wahrscheinlich dann doch wieder mehr um die Songtexte und Dinge in der Art. Also demnächst noch Beide oder Keinen Teil 2 mit Gerds Bruder Ritchi. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, Gerd, dass du mitgemacht hast.
Ich bedanke mich, dass ich mitmachen durfte und bedanke mich auch bei den Zuhörern, die zugehört haben.
Vielen Dank, bis bald. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.